herzlich willkommen zu Ausgabe 400, was ich offiziell gar nicht sagen durfte, des Nur der FCM-Podcast, die euch heute von Marcel präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Wir haben vorher noch überlegt, ob wir 399 plus 1 machen oder gleich mit 401 weitermachen, aber ich habe mich dann jetzt gerade ganz spontan entschieden, doch bei der 400 zu bleiben. Und es ist eine komische Folge heute, weil wir nämlich kein Spiel nachzubesprechen haben, aber ist ja wichtig genug, das Spiel Bochum vorbesprechen werden und uns deswegen sehr wahrscheinlich heute eher beim Themenkomplex FCM-Neuigkeiten und vielleicht auch ein bisschen Italien im Sonstiges aufhalten werden. Und unsere Jubiläumsfolge, die ja offiziell gar keine Jubiläumsfolge ist, weil wir ja noch im Sommer da noch eine kleine Spezerei vorhaben, dann eben heute ja in etwas merkwürdiger, anderer Form ja bestreiten, gestalten werden. Und das mache ich natürlich auch in der 400. Folge nicht allein, sondern auch der Thomas ist mit am Start. Aloha, ich grüße dich.
Guten Tag.
Einen wunderschönen. So Thomas, 400 Folgen, das ist schon ganz schön viel, oder?
Das so. Ist extrem viel, ja. Also, was heißt extrem? Boah, 400 Folgen hat schon was, ja. Also,
kann man schon machen.
Hätte ich mir so nicht träumen lassen, als wir damals damit angefangen haben. Also,
nee, ich auch nicht.
Ist schon, ja.
Und jetzt haben wir nicht mal was Besonderes.
Ich bin schon ein bisschen stolz drauf.
Ne? Also, ja, absolut. Und jetzt haben wir nicht mal was Besonderes vorbereitet. So den üblichen Kleinigkeiten, die wir hier so haben und die uns unser Verein so hinlegt. Aber stolz bin ich auch, das stimmt. Meine Frau hat mich gestern Abend gefragt, sag mal, wie kam das eigentlich, dass ihr da, also wie kam das eigentlich mit dem Podcast und so? Und da musste ich dann halt irgendwie echt erstmal wieder in meine Erinnerung kramen und kam dann so ein bisschen ins Erzählen. 10 Jahre ist halt echt eine lange Zeit, ja, ist schon irre. Und aber cool, das war, ja, also das sozusagen über die 10 Jahre so gemacht haben, haben sich auch ganz viele Sachen auch passiert, ne? Also Kinder wurden geboren in der Zeit, Umzüge haben stattgefunden, Jobwechsel sind passiert, Corona ist passiert, ein Aufstieg ist auch passiert, zwei sogar, also auch ein Abstieg. Also wir haben schon echt eine ganze Menge mitgemacht mit diesem unserem Herzensverein und dem Leben, was ja sonst auch noch so stattfindet draußen. Das ist schon echt verrückt. Und trotzdem treffen wir uns weiterhin beharrlich jeden Mittwoch und erzählen Leuten Dinge, die sie vielleicht gar nicht hören wollen. Aber immerhin. Nee, ist schon schön. Fetzt schon. Macht schon Spaß.
Ja, nicht selten ist es ja auch ein Stück weit Therapie. Also es ist ja so eine... Ja,
absolut.
Also oft sind es schöne Sachen, die man besprechen kann. Aber es ist ja auch gerne mal eine Therapie 1,5 Stunden.
Ja, das stimmt wohl. Ja. Das ist wahr. Und weil wir ja heute so viel zu besprechen haben,
ja, extrem.
würde ich fast mal sagen, wir sparen uns die melancholischen Rückblicke und so weiter für den Sommer und starten jetzt tatsächlich mal inhaltlich in unsere Folge rein. Wie gesagt, heute alles ein bisschen anders von der Themensetzung her. Wegen der Länderspielpause, aber es gibt natürlich eine große Neuigkeit, die uns beschäftigt, die die Fanszene sicherlich auch beschäftigt, den geneigten Clubfan als solchen, nämlich den Umstand, dass der FCM, ich glaube gestern? Also jedenfalls diese Woche, einen neuen Sportdirektor vorgestellt hat, der auf den Namen Per Jäkel hört und jetzt da ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir über diese Personalie heute sprechen. Jetzt weiß ich natürlich, Thomas, und die Hörer und Hörerinnen, die jetzt schon seit 400 Folgen dabei sind, wissen das auch. Du hast ja so einen kleinen Fleck in deinem Herzen für Werder Bremen. Und ich habe gelernt, dass Per Jäkel...
Der ist gar nicht so klein.
Genau. Und ich habe halt gelernt, dass Per Jäkel irgendwie eine Bremer Vergangenheit hat. Deswegen hoffe ich wirklich, und jetzt haben wir uns nicht abgesprochen, aber ich hoffe wirklich, dass du mir mehr zu dem Menschen sagen kannst, als ich mir jetzt hier zusammengegoogelt habe heute in letzter Angst.
Nein, gar nicht. Also weil, nee, überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass Jäkel in der Zeit von Thomas Schaaf und dann am Ende auch, also dann auch als Robin Dutt dann übernommen hat damals, nachdem Thomas Schaaf dann gegangen ist, weiß ich, dass er bei Robin Dutt im Videoanalyst war. Mhm. Und auch bei Thomas Schaaf Videoanalyst war. Ich glaube, unter Thomas Schaaf 2 Jahre und dann unter Robin Dutt eben, bis er dann gegangen wurde. Mehr weiß ich da im Grunde auch nicht. Und das weiß ich auch nur, weil ich das jetzt im Zuge von der Vorstellung von ihm auch nochmal gelesen habe. Wenn du mich jetzt Herr Jäckel gefragt hätte, wenn er jetzt nicht bei uns angefangen hätte, wüsste ich das auch nicht. Also, okay. Nee, dafür hat er in Bremen, ich weiß, dass er im Jugendbereich oder als Spieler auch im, in der Jugend bei Bremen gespielt hat und dann auch eine Zeit lang für die U23 aufgelaufen ist. Das also zum Profi hat es halt nie gereicht, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Und dann, ja, dann ist er, wie gesagt, ins Videoteam gegangen und ist dann, glaube ich, auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch kurz im Scouting gewesen und dann weiß ich, was das Thema Bremen bei ihm jetzt zu seinem Personal angeht, weiß ich auch nichts weiter.
Okay, und er ist dann, ich glaube, der war sogar Co-Trainer irgendwann unter Schaf noch oder so. Aber
Er war im Team mit, genau, aber
genau.
Co-Trainer, glaube ich, Co-Trainer wüsste ich jetzt nicht.
Naja,
Aber
ist
das muss
jetzt,
nichts heißen, also.
nee, ist jetzt auch für die Rolle, die er jetzt bei uns hat, erstmal gar nicht so relevant vielleicht. Also mich hat ich weiß nicht, also mich hat diese Verpflichtung zunächst erstmal gefreut, weil ich gesehen habe, okay, der FCM hat eine Baustelle geschlossen, und dann wurde ich immer verwundert, also ein bisschen. Man hat da so mehrere Fragen. Nämlich zum einen, ich wusste überhaupt gar nicht, dass wir die Rolle des Sportdirektors zu vergeben haben. Denn Ottmar Schork ist ja quasi, also von Ottmar Schork hat man sich ja getrennt, einvernehmlich. Und er war ja Geschäftsführer Sport. Ich glaube, das ist, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen in der Hierarchie, wäre das ja nochmal eine Ebene oben drüber. Wenngleich ich jetzt auch irgendwo gelesen habe, dass eventuell möglicherweise vielleicht Per Jäkel ja auch Sportdirektor und Geschäftsführer Sport in einer Person macht, dann wären wir wieder bei dem Modell Ottmar Schork, was ja aber eigentlich auch so ein bisschen kritisiert war im Sinne von so Machtkonzentration und so. Aber ich war jedenfalls erstmal verwundert, dass wir einen Sportdirektorposten zu vergeben haben. Habe ich da irgendwas verpasst oder ging dir das ähnlich mit jetzt dem Dings?
Nee, also nur verwundert trifft es bei mir nicht. Mich hat es gefreut,
Okay, okay.
dass man da jetzt sagt, wir schaffen da, ich hoffe auch, dass das dann am Ende so kommen wird. Das ist jetzt auch wieder klar ins Blaue rein, aber ich denke, noch einen Teil von der Forschungs-PK angeguckt,
Ah, super,
leider
ich nehme
nicht
mich
alles
nicht.
gesehen. Leider, ja, aber da ersten 10, 12 Minuten, mehr waren es nicht. Und ja, also ich persönlich finde es gut, dass man jetzt sagt, wir stellen uns dahingehend so auf, dass wir eine Geschäftsführer-Sportstelle irgendwann nochmal neu besetzen. Wobei ich glaube, das wird tatsächlich davon abhängen, welche Liga wir nächstes Jahr spielen.
Ja, gut möglich, ja, das
Spielen wir in
stimmt.
der zweiten Liga, gehe ich fest davon aus, dass man dann tatsächlich auf der Position was machen wird. Wenn wir runtergehen, kann ich mir gut vorstellen, dass dann Helge das eben in Personalunion übernehmen wird. Einfach auch aus Kostengründen. Also was ja vollkommen legitim ist, ja,
Ja.
zu sagen, wenn du absteigen solltest, was natürlich keiner hofft, also keiner, der es beim FCM hält, ich glaube andere vielleicht schon, aber dass man dann sagt, okay, wir schieben die Stelle wieder zusammen. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man sagt, wir schaffen da einfach eine Zwischenstelle zwischen Geschäftsführer Sport und eben dann, was das Sportliche angeht, da nochmal jemanden zu haben, der dann möglicherweise als Ansprechpartner für die erste Mannschaft und das Trainerteam fungiert. Finde ich persönlich erstmal von der Konstellation, dass man das so vorhat, begrüße ich das sehr.
Warte mal, wie hieß denn der Typ? Wie hieß denn dieser Typ, der dann später in Offenbach auftauchte, vor gar nicht so allzu langer Zeit? Weißt du, wen ich meine? War doch auch nicht so ein ganz unbekannter Name. Hock, oder?
Ja.
War der nicht Sportdirektor bei uns?
Nee, das weiß
Was
keiner
hat.
so richtig, was der eigentlich bei uns war.
Was hatte denn der für einen
Sowas
Job?
weiß ja.
Was hatte denn der
Sowas
für einen
habe
Job
ich ja
bei
selber.
uns?
Eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, keine
Warte
Ahnung.
mal, ich frage hier mal, wen war. Christian heißt er mit Vornamen, ja? Christian
Boah,
Hock.
jetzt bin ich komplett raus. Ich bin ja schon
Sportdirektor
froh, ich hätte das hier nach noch rein, aber so muss.
beim 1. FC Magdeburg? Fragezeichen. Mal gucken, was jetzt passiert. Nein. Er war von Sommer. Ah, Christian Hock war nicht Sportdirektor beim 1. FC Magdeburg. Er war von Sommer 22 bis Mai 23 als Sportkoordinator tätig. Eine Schnittstelle zwischen Profiteam und Nachwuchs. Danach wechselte er zu Kickers Offenbach. Alles klar, vielen Dank. Tschak. Gut, okay, alles klar. Das heißt also, nach meinem Verständnis ist es dann schon aber auch so, dass der FCM jetzt sozusagen diese Rolle des Sportdirektors neu geschaffen oder wieder eingeführt hat, weil, naja, Ottmar Schork ja eine andere Funktion hatte. So. Okay, und das Argument, das vielleicht dann zusammenzupacken, wenn die Liga nicht gehalten werden kann, finde ich komplett plausibel. Also okay. Und dann scheint es so zu sein, und auch da wäre ich nochmal gespannt auf deine Einschätzung so, dass ja diese Personalie scheinbar, also zumindest in den Bereichen der sozialen Medien, wo ich nicht aktiv bin, aber davon höre, recht kontrovers diskutiert wird. Ich meine, jetzt bei uns im Discord fand ich, war das erstmal so eine Form von Kenntnisnahme, aber so richtig hoch her ging es da jetzt eigentlich noch nicht. Scheint an anderen Stellen anders zu sein. Wie resoniert denn diese Verpflichtung mit dir insgesamt so eigentlich? Also was hältst du davon, dass man jetzt jemanden holt, der Naja, eben die Station hatte, die er hatte, Viktoria Berlin aus der Klagenfurt, glaube noch Scouting 1860, war glaube ich so das Erste, was ich da so gelesen habe. Also ja, wie geht's denn dir damit?
Ja, was mich so ein bisschen abschreckt, ist halt dieses ganze Thema mit dem, mit dem Kroaten da oder Serben, Karadzic da, der das, der da dieses, also einen kroatischen Club, dann Klagenfurt und Viktoria Berlin, so als, ja, so ein bisschen so als, wie nenne ich das jetzt? Er war halt dann bei diesen drei Vereinen überall mit drin
Ah ja,
und,
okay.
und er ist ja er ist dann von Viktoria Berlin zu Klagenfurt gegangen. Das ist so ein bisschen so, wo ich mir denke, aber grundsätzlich finde ich, ist es einfach, war es glaube ich auch an der Zeit und das bitte, bitte nicht falsch verstehen, weil das soll jetzt überhaupt nicht altersdiskriminierend wirken, aber es wurde Zeit, dass wir uns auf der Position verjüngen. Einfach um da auch vielleicht einen anderen Draht und auch eine andere Sprache in die Mannschaft reinzubekommen. Und andere Ansprache auch. Und ich glaube schon, dass das grundsätzlich eine gute Idee ist, zu sagen, wir verjüngen uns auf der Position jetzt, einfach um da auch, wie gesagt, dieses Thema, wie rede ich mit jemandem, auch das ohne das Werten zu wollen, aber ich denke schon, dass Ottmar Schork eher ein Typ ist, so dieser alten Schule. Und passt halt einfach heute nicht mehr in die Zeit, meiner Meinung nach. So, und man muss einfach heute mit Menschen anders reden, als man das vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Das glaube ich, das fängt man mit Per Jäckel jetzt ganz gut auf. Und den Rest wird man dann sehen. Also ich glaube, jetzt darüber zu spekulieren, ob das gut wird oder schlecht wird, ist ja hanebüchen. Was wir jetzt einfach nur machen können, ist hoffen, dass das funktioniert,
Genau.
dass er vielleicht mit seiner Ansprache jetzt auch tatsächlich ein bisschen was bewirkt in den Köpfen der Spieler. Vielleicht kann das wirklich jetzt auch unterstützend sein fürs Trainerteam, weil wir haben uns ja letzte Woche auch gefragt, was das jetzt bringen soll. Ja, aber ich denke schon, dass man, wenn man das jetzt mal rein das nimmt, dass er vielleicht mit seinem Alter eher auch die Sprache der Spieler vielleicht spricht, als das ein Ottmar Schork hat. Wie gesagt, ohne da werten zu wollen, das ist einfach nur für mich eine Feststellung, die ich da habe, oder eine Wahrnehmung, dass ich schon glaube, dass jemand, der Anfang 40 ist, mit Spielern oder mit Menschen anders redet, als jemand, der fast 70 ist.
Ja.
Und das ist so eine Hoffnung, also das schwingt auch ein bisschen Hoffnung mit, ganz, ganz klar, dass da eben in der Ansprache dann auch von ihm gegenüber der Spieler einfach Dinge passieren, die mit Ottmar Schork vielleicht einfach nicht passieren konnten, aufgrund dessen, dass er ja einfach ein gewisses Alter hatte, was dann vielleicht auch nicht mehr in diese heutige Zeit so richtig passt. Ohne da jetzt, wie gesagt, ja, du weißt, wie ich es meine, ich will das
Ja.
überhaupt nicht altersdiskriminierend sein, um Gottes Willen.
Ja,
Also
nee,
jemand,
alles
der
gut.
70 ist, kann ja trotzdem auch gute Arbeit leisten, das ist ja ganz
Absolut,
klar.
klar.
Und ja, also darum geht es ja halt überhaupt nicht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, vielleicht bringt das was, vielleicht bewirkt das was, vielleicht ist es ja auch das, was man sich so ein bisschen jetzt davon erhofft, auch indem man ihn jetzt da auf diese Position gesetzt hat. Und wenn es in Erfüllung geht, wenn das funktioniert und er hat gesagt, er will am 34. Spieltag überm Strich stehen. Ich gehe so weit und sage, ich möchte nach dem 34. Spieltag überm Strich stehen.
Jo.
Weil dann bleiben wir drin. Wenn wir am 34. Spieltag überm Strich stehen, weiß ich nicht, ob wir am Ende dann. Also von
Richtig,
daher,
haben wir noch nicht viele Wochen, das stimmt, ja.
aber so, also, und wenn das funktioniert, dann ist doch alles gut. Und dann hat man, was das angeht, hat der Verein dann grundsätzlich erstmal einiges richtig gemacht. Und dann hoffe ich inständig, dass das dann auch Per Jäckel dann eben, dass es dann eine klare Analyse geben wird, was Kader angeht, was Trainer angeht, inwieweit man da vielleicht dann weitermachen will oder eben sagt, nee, wir besetzen diese Posten neu. Da muss dann eine ganz klare, also das muss sowieso passieren. Ich hoffe, dass das dann als Zweitliga teilen oder als Teilnehmer der kommenden Saison in der zweiten Liga passiert und nicht als Teilnehmer in der dritten Liga. Und dann hat man ja doch einiges auch richtig gemacht, wenn man die Personalie so besetzt hat, wie man sie jetzt besetzt. Und wenn man dann drin bleibt, dann hast du nicht viel falsch gemacht erstmal. Also
Ja, absolut, sehe
jetzt in
ich.
der
Ja.
Situation. Viel falsch gemacht haben wir trotzdem, sonst würde es jetzt nicht auf Platz 17 stehen.
Richtig, aber ich glaube, genau aus der Perspektive raus ist es auch total gut, da eben vielleicht einen frischen Blick und jetzt auch also das jetzt auch zu dem Zeitpunkt zu machen, also nämlich genau jetzt quasi noch den Saisonendsport mitnehmen. Da kannst du, glaube ich, auch als jemand, der da von außen dazukommt, einfach auch so ein bisschen Stimmung und Schwingungen erstmal so ein bisschen unbelastet auch aufnehmen. Und so, das finde ich grundsätzlich erstmal spannend. Und ich glaube, so eine Analyse dessen, was man vielleicht anders machen muss, wo die Probleme lagen und so, das machst du halt mit einem frischen Blick immer irgendwie besser. So, natürlich stellen sich trotzdem, finde ich, bei der Verpflichtung einfach so ein paar Fragen, ne, die mir da so durch den Kopf gehen. Und ich glaube, wie du auch, und bin da grundsätzlich auch erstmal relativ pragmatisch, dass der Mann auch erstmal irgendwie arbeiten muss, so. Und es gibt da einfach ganz, ganz viele Dinge, die wir nicht wissen und wo wir in unserer grenzenlosen Naivität uns aber einfach auch darauf verlassen müssen, dass der Verein das vorher halt abgeklopft hat, ne? Also ich hatte mich nämlich so ein bisschen gefragt, naja, was sind denn jetzt eigentlich Sachen, die, also was muss Per Jäkel gut, also was muss der mitbringen, was muss der können, damit das jetzt alles gut funktionieren kann? Und eine Sache, die da zum Beispiel bei mir sozusagen aufpoppte, war natürlich sowas wie, naja, so ein, vielleicht ein Netzwerk, so, ne, wo man dann eben auch mal auf Spieler aufmerksam wird und so weiter. Ob er das hat, weiß ich jetzt nicht, ne, kann ich gar nicht einschätzen, wird sich dann zeigen. Und das ist einer der Punkte, wo ich aber dann denke, dass der Verein, oder einfach davon ausgehe, dass der Verein diese Sachen dann eben auch abgeklopft hat bei so Bewerbungsgesprächen oder was auch immer. Und so, also
Würde
da
ich
sind auch.
dir. Nee, mach es mal zu Ende und dann da
Nö,
würde ich gerne.
mach mal gesagt.
Naja, ich störe mich immer so ein bisschen an diesem Begriff Netzwerk. Also mir ist wichtig, dass wenn auf der Position jemand sitzt, und ich hoffe, dass wir das vielleicht mit ihm auch schaffen jetzt
Ja.
in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, dass man eben genau diese Netzwerke zukünftig nicht mehr braucht. Also ich sag ganz ehrlich, mich stört es nicht, wenn er jetzt nicht in dieser Größenordnung ein gewisses Netzwerk hat. Ich möchte einfach sehen, dass wir es schaffen, hier ein Scouting aufzubauen, was dich eben genau von diesen Netzwerken unabhängig macht. Dass du ein Scouting hast, wo du ganz klar nach Spielerprofilen suchst und du nicht darauf angewiesen bist, dass du einen Trainer oder einen Sportdirektor hast, der irgendjemanden kennt. Also von daher stört mich das jetzt gar nicht so sehr. Wenn er jetzt ein vermeintlich kleineres Netzwerk hat, als das vielleicht andere Kandidaten, die da im Gespräch waren, hätten. Deswegen, also ich würde lieber sehen, dass er dafür sorgt, dass wir uns hier ein Netzwerk aufbauen, was dafür sorgt, dass wir genau diese Abhängigkeiten von irgendwelchen Netzwerken, von irgendwelchen Leuten nicht mehr haben und wir uns eben personenunabhängig machen. Das sage ich jetzt schon ein paar Jahre, ich weiß. Aber das ist so das, wo ich mir denke, wenn wir das schaffen, ich glaube, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Weil dann kann sowas wie im Sommer mit Christian Tietz nicht mehr passieren.
Ja, das sehe ich, grundsätzlich sehe ich das auch so. Also da bin ich völlig bei dir, wünsche ich mir auch. Jetzt ist es aber so, dass wir ja, also dass Per Jäkel in einer Situation kommt, wo du irgendwie den Saisonendspurt moderieren musst und musst relativ schnell dann auch einen Kader bauen und so weiter. Und ich glaube, das ist sozusagen der zweite Punkt, den ich noch machen will, weswegen mein Bauch mir sagt, ich hätte mir, glaube ich, jemanden, ich dachte, ist ein blödes Wort abgegriffen, aber ich habe jetzt kein besseres, eine etabliertere Personalie, glaube ich, gewünscht für die Situation, in der wir jetzt sind. So, weil jetzt brauchst du,
Jörg Schmadtke.
ja, zum Beispiel, ja, ja, also so ungefähr, also jetzt nicht Jürg Schmadtke, weil Problembär und so wissen wir ja, also auch nicht so ein ganz einfacher Charakter, aber so, also sozusagen jemand, kann ich mal sagen, also sozusagen jemand, der sozusagen in der zweiten, also der die Liga kennt, der sozusagen weiß, wie der Hase hier so läuft, der von mir aus, und bleibe ich bei, halt auch ein Netzwerk hat, was man jetzt mal schnell anzapfen kann, um irgendwie nächste Saison eine schlagkräftige Truppe hinzustellen. Und nochmal, es ist total möglich, dass Per Jäkel dieses Netzwerk eben auch hat, ja, keiner, wissen wir nicht. So, sozusagen jetzt eine gefühlige Sache bei mir. Und dann perspektivisch, klar, würde ich das auch als Aufgabe von einem Sportdirektor sehen, genau das zu tun, was du gerade gesagt hast. Also eben dann sozusagen den Verein eigentlich personenunabhängig zu machen. Und auch da glaube ich, dass das Thema Alter, was du vorhin meintest, vielleicht auch eine Rolle spielt, dann eben auch nochmal offen zu sein für andere Ansätze und so Sachen. Und so, also das meine ich so ein bisschen so mit Netzwerk, also so ein bisschen so eine hybride Geschichte, weil der, also das müssen wir, das ist ja so, ne, die Aufgabe, die Per Jäkel jetzt vor sich hat, ist schon nicht so einfach. Also das ist schon, also ich meine, Viktoria Berlin und Austria Klagenfurt sind halt jetzt nicht der FCM, ja, bei allem Respekt, das ist schon ein anderes Umfeld, die Situation ist schwierig, in der er sozusagen jetzt kommt, die Aufgaben, die er hat auch, also das, ich hoffe auch, bin jetzt auch erstmal sozusagen frohen Mutes, dass das klappen kann, aber es ist eben schon ein bisschen was anderes, als wenn du irgendwie zu einem, weiß ich nicht, Mittelfeld, Zweitligisten ohne große Anhängerschaft und Ambitionen und Erwartungen wechselst. So. Das kann man, glaube ich, jetzt erstmal nicht von der Hand weisen, so. Wie gesagt, nichtsdestoweniger kann das gut funktionieren und ich hoffe auch, dass das an der Stelle klappt. Aber das war so eine Reaktion, die ich so hatte, nachdem ich mich ein bisschen mehr mit der Personalie einfach beschäftigt hat. Da habe ich so gedacht, okay, also es gibt schon, ich sehe schon auch gute Argumente, also oder Dinge in seiner Vita sozusagen bisher, die mir gut gefallen, kann ich gleich auch ein, zwei Sachen zu sagen. Und dann gibt es aber eben auch so Punkte, wo ich so denke, Das ist schon Poker. Das ist schon Poker. Also das Risiko, dass das nicht funktioniert, ist, glaube ich, auch da. Ne? Also ist, glaube ich, immer da. Aber auch bei jemandem, der sozusagen jetzt in den Bereichen, in denen wir da jetzt aktuell agieren, jetzt noch nicht so agiert hat, vielleicht noch mal ein Stück höher. Aber wie gesagt, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass der Verein sich dessen auch bewusst ist und dieses Risiko eben auch, also die Risiken, die damit verbunden sind mit so einer Verpflichtung, den eben auch kennt und abschätzt und bewerten kann. Genau. Hau
Nee,
raus.
also ja, naja, auch da, Stichwort Erfahrung etabliert. Es gibt ein recht prominentes Beispiel gerade. Der ist jetzt vor kurzem als in dieser Funktion als Sportchef oder sportlicher Leiter oder was auch immer, ist der jetzt gerade vor 2 Wochen nach Dortmund gewechselt.
Ja,
Ich rede von Nils Ole Borg.
absolut richtig. Ja.
Der ist damals mit Elversberg auch aus der Regionalliga bis hoch in die zweite Liga. Hatte auch null Zweitliga-Erfahrung.
Absolut. Ja.
Und hat dann Transfers eingetütet wie Füsnik Aslani, der inzwischen im FC Barcelona im Gespräch ist. Also nur mal, ja, oder auch aus in Elversberg wirklich er hat ja einen Aufstiegskandidaten aus Elversberg gemacht, ja, in seiner Funktion. Und also da, deswegen, also ich finde auch da wieder, dass da zeigt sich ja, man muss ja nicht zwingend Erfahrungen haben in der Liga, in die man da reinkommt. Man muss einfach sein Handwerk verstehen. Und
Genau.
ich glaube, wenn Jäkel das kann, und das wird er jetzt, kann er jetzt bei uns beweisen, auch ein Stück weit.
Genau.
Wenn Jäkel das kann, dann hilft uns das doch allen und vor allem dem Verein. Und von daher bin ich da auch erstmal, also ich bin da auch grundsätzlich ein bisschen skeptisch, aus welchen Gründen auch immer, kann ich jetzt gerade gar nicht erklären. Hat wahrscheinlich eher so mit dem zu tun, was man da so in Klagenfurt liest und auch in Berlin. Ich meine, aber er ist ja jetzt hier nicht groß für Finanzen zuständig, sondern soll ja im sportlichen Bereich arbeiten.
Genau.
Fürs Finanzielle haben wir ja Martin Geisthardt. So. Und dass der im finanziellen Bereich sein Handwerk versteht, darüber müssen wir nicht sprechen. Und von daher glaube ich schon, dass diese Konstellation, ist natürlich auch ein großer, ist natürlich, schwingt natürlich auch viel Hoffnung mit, dass diese Konstellation funktionieren kann und wird. Und deswegen,
Genau.
also auch da, eben weil es Beispiele gibt, wie eben Nils Ole Borg, sage ich, ist mir eigentlich egal, ob der in der zweiten Liga Erfahrung hat oder nicht. Wichtig ist, was er jetzt in der Ansprache mit der Mannschaft, in der Ansprache mit den Trainern, wie will er dann auch Probleme vielleicht, die innerhalb der Mannschaft existieren, wer weiß, weil wissen wir ja nicht, aber wie moderiert er das Ganze, wie geht er daran, was macht er da? Das ist für mich entscheidend. Und
Absolut, ja.
da ist mir eigentlich vollkommen Wumpe, ob der schon mal in der zweiten Liga in Deutschland gearbeitet hat oder nicht.
Absolut
Also
richtig.
ich sag nur, Jörg Mattke hat auch in der zweiten und hat auch erst in der ersten Liga gearbeitet und wurde in Hannover nach 3 Monaten wieder rausgeschmissen. Also, das ist,
Ja, alles richtig.
jetzt auch ein blödes Beispiel, weil Schmattke natürlich auch ein sehr spezieller Typ ist.
Genau, naja.
Ja, aber grundsätzlich sieht man ja, es ist ja, du hast ja keine Garantie, nur weil jemand holst, der vielleicht Erfahrung hat, schon in der zweiten Bundesliga, ist das ja keine Garantie dafür, dass das zwingend funktioniert. Ja,
Nee,
also von daher.
absolut nicht. Aber wie gesagt, also war ja sozusagen jetzt tatsächlich auch erstmal nur eine gefühlige Geschichte so bei mir, dass ich halt so in mich reingehorcht habe und gedacht habe, okay, warum habe ich da ein Störgefühl und habe das dann so identifizieren können, zu sagen halt irgendwie, und das ist auch komisch eigentlich, irgendwie wäre mir da jetzt sozusagen ein anderes Profil noch ein bisschen lieber gewesen, aber sei es drum. Alles das, was du sagst, stimmt. Ich will aber eine Einschränkung machen. Ich glaube, dieser Elversberg-Vergleich hinkt ein bisschen. Ich glaube, das ist ein bisschen Äpfel und Birnen, und ich finde da diesen Dresden, also den Vergleich mit dem Sportdirektor von Dresden vielleicht passender. So, weil ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du mit einer Mannschaft sozusagen mitwächst und mit den Strukturen und da alles kennst und da was entwickelst oder ob du sozusagen in eine schwierige Situation reinkommst und da einfach also dann gute Arbeit machst. Das sind für mich nochmal würde ich da schon nochmal
Dann gehen wir,
abschließen.
ja, hast du
Aber
recht, dann gehen wir zu Gunther. Auch Gunther hatte vorher keine Zweitliga-Erfahrung.
Genau. Das wäre sozusagen, also wäre dann das passendere Beispiel und wäre jetzt meine Blaupause, ne? Dass ich sagen würde, okay, also wenn es so läuft wie Dresden, cool, dann alles schick. Jetzt noch mal ein paar
Das
Argumente. Achso, nee.
Problem ist bloß, Ekel hat keine Transferperiode zur Verfügung.
Ja,
Das ist der Unterschied zu Gunther.
die hat er dann im Sommer und da weißt du ja dann auch, für welche Liga. Und insofern, aber ja, klar, das ist natürlich eine Sache, mit der er jetzt nicht wuchern kann. Ich wollte noch mal ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen, oder eigentlich eher so eine im Kern, die ich einfach mal reingeben will und eigentlich gut finde. Und zwar betrifft das eine Station bei Viktoria Berlin, wo er war, und zwar, lass mich das noch mal kurz spicken, genau von November 19 bis April 23 war er bei Viktoria Berlin. Er hatte da so ein paar Jobs auch und war aber unter anderem dann eben auch Sportdirektor, und zwar in einer, oder sportlicher Leiter, Geschäftsführer Sport, wie auch immer, fragt mich jetzt nicht nach dem Jobtitel, aber in einer Situation, die, glaube ich, auch nicht einfach ist. Also der kam ja von 1860, glaube ich, war dann bei Viktoria Berlin und ich bin jetzt einfach mal ganz unromantisch und zitiere aus dem Wikipedia-Eintrag. Also 19 ist er gekommen. Da wurde dann auch ein gewisser Benedetto Muzzicato, neuer Cheftrainer bei Viktoria Berlin. Und dann gab es ja diese Covid-Situation, wo dann halt die Saison auch irgendwie abgebrochen wurde. Saison 2021 erfolgte dann ein Angriff auf die Spitze in der Regionalliga. Und durch die Pandemie gab es ja dann nochmal einen neuerlichen Saisonabbruch und dadurch ist Viktoria Berlin dann sozusagen in die dritte Liga aufgestiegen. Das heißt, der Jäckel hat da in einer Situation gearbeitet, die von den äußeren Rahmenbedingungen, wir erinnern uns alle, halt nicht so geil war. Also dann steigen die irgendwie auf in einem merkwürdigen Modus. Das heißt, du musst dann halt eine Mannschaft für die dritte Liga zusammenstellen, was auch sein Job war. Das hat er augenscheinlich erstmal relativ gut hinbekommen, weil Viktoria nämlich in der ersten, also in der Hinserie gar keine so schlechte Rolle spielte. Und dann aber am Ende der Saison doch wieder den Gang in die vierte Liga antreten musste. Das ist jetzt für einen Aufsteiger, also kann das durchaus passieren, dass man dann wieder absteigt. Das würde ich jetzt Jäckel gar nicht so ankreiden, sondern würde eher den Fokus darauf legen, zu sagen, okay, also offensichtlich hat er das geschafft, in einer etwas chaotischen und schwierigen Situation da eben auch Strukturen zu schaffen, die dann eben auch fußballerischen oder sportlichen Erfolg zeitigten. Und das finde ich jetzt erstmal grundsätzlich schon mal irgendwie eine gute Sache. Und so ähnlich erging ihm das in Klagenfurt auch. Da ist er nämlich, warte, lass mich das hier mal kurz aufmachen. Da kam er ja dann, warte, August 23 bis April 25 war er Geschäftsführer Sport bei Austria Klagenfurt. Die Zeit endet zwar mit dem Abstieg aus der Bundesliga, aber auch zumindest zu Beginn seiner Amtszeit doch mit ganz guten Erfolgen, Meisterschaftsrunde und so weiter, Meistergruppe. Und ja, also da gab es dann schon auch, also es wurde dann so ein bisschen schwierig sportlich hinten raus, wie gesagt, aber gab da schon irgendwie auch Erfolge und das finde ich gar nicht so verkehrt. Also das ist für mich jetzt erstmal noch ein Argument pro Jäckel, so. Genau. Naja, und ich meine, diese Erfahrung auf dem Niveau, das ist eben das Ding, was halt, wie du sagst, was er halt nicht hat, die muss er sich jetzt relativ schnell drauf schaffen, beziehungsweise wird sich die schnell drauf schaffen und dann, wie gesagt, kann man eigentlich nur hoffen, dass das gut klappt. Und ich persönlich wünsche ihm dafür diese Mammutaufgabe, die er da aktuell vor sich hat, halt echt viel, viel Erfolg. Und ja, jetzt hat er halt die Gelegenheit zu beweisen, dass es auch auf dem Niveau funktioniert. Und das wäre ja schön, wenn das eben klappen kann. So, genau. Ja, und ich würde dann, also ich weiß gar nicht, aber wenn es das überhaupt zusteht, aber also den Appell würde ich halt schon noch mal da lassen, lass den Mann vielleicht erstmal arbeiten, bevor wir, also, weil offensichtlich, ich habe da jetzt nichts gelesen, ne, aber offensichtlich gibt es wohl diese Stimmen, die das alles jetzt schon wieder ganz furchtbar und tragisch finden, dass man ihn da verpflichtet hat und jetzt keinen anderen. Finde ich ein bisschen blöd. Also er kann doch erstmal arbeiten und dann bewerten wir ihn anhand dessen, was hinten rausbrutzelt, ne. Ja, Punkt. Bin fertig. Das waren jetzt sozusagen meine 3 Cent zu Per Jäckel.
Ja,
Ja.
wir werden sehen.
Genau. Das werden wir. Was wir auch sehen werden oder auch nicht sehen werden, ist ein neues kleines Update rund um das ganze Thema Dynamo Dresden-Spiel und so. Das geht nämlich in eine
Schon
Interesse.
wieder.
Ja, das gibt nimmt eine interessante Wendung. Hatte uns Kerstin hier in unsere Gruppe getan. Hier geht es um einen Polizeifunktionär. Warte. Da, 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 da. Ich lese einfach mal den Anreißer vor hier dieses Textes, den ich leider nicht verlinken kann, weil es ein Weltartikel ist. Das mag ich nicht gern teilen, aber ich kann daraus zitieren. Die Debatte um die Ausschreitungen beim Spiel des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden geht in die Verlängerung. Nachdem der Chef der Polizeigewerkschaft Sponsoren vom Engagement beim Traditionsclub abgeraten hatte, lässt der Verein den Polizisten nun per Anwaltsschreiben vorladen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Also, der erzählte, also dieser Mensch, wie heißt er eigentlich? Heiko Teggerz, genau. Chef der Bundespolizeigewerkschaft, sagte Folgendes, wörtlich, gegenüber der Welt, nach diesen Ausschreitungen da gegen Dresden, Zitat, den Förderern und Sponsoren dieses Vereins rate ich dringend, ihre Verträge zu überdenken. Was ja dann auch passierte, wir sprachen ja hier darüber, dass dann eben diese Geofly-Firma irgendwie sagte hier, finden wir jetzt irgendwie nicht so cool, dann sind die ja auch zurückgerudert und so weiter. Naja, und jedenfalls hat der FCM jetzt ein Anwaltsschreiben an diesen Polizeigewerkschafter wohl verschickt, worin der Club diesen Herrn Teggerz zu einem Gespräch auffordert. Die Welt hat dieses Schreiben wohl Und man würde dann rechtliche Folgen der öffentlichen Äußerungen von Tegatz prüfen, wenn er diesem, ja, dieser Bitte, ein Gespräch zu führen, irgendwie nicht nachkommt, was er übrigens nicht gemacht hat. Diese Frist hat er ablaufen lassen. Genau. Und die Reaktion dieser Person ist cool. Also auch wieder interessant. Wir hatten ja letzte Woche auch das Thema hier Polizei und wie die so agiert. Und zwar, ich zitiere hier wieder aus diesem Artikel: Gesprächsangebote seien zwar nette Gesten, zwar nette Gesten ist ein Zitat, brächten, Zitat, uns sicherheitspolitisch aber nicht weiter. Man erwarte kein Gespräch, sondern, Zitat, ein konsequentes Sicherheitskonzept, welches mit den beteiligten Sicherheitsbehörden abgestimmt ist. So, und weiter. Und weiter. Deutlich wird der Gewerkschaftschef auch mit Blick auf das juristische Vorgehen des Vereins. Derzeit hat der Deutsch. Zitat: Derzeit hat die deutsche Polizeigewerkschaft keinen Bedarf, sich mit dem Vorstand des 1. FC Magdeburg über irgendetwas zu unterhalten. Schon gar nicht, wenn ein solches Gespräch durch Drohung einer Rechtsanwaltskanzlei erzwungen werden soll. Es geht weiter. Sollte es in der Zukunft erneut zu Gewaltexzessen im Zusammenhang mit dem FC Magdeburg und seinen Anhängern kommen, werden wir selbstverständlich weiterhin empfindliche Sanktionen gegen diesen Verein fordern. Erst recht, wenn Polizistinnen und Polizisten im Rahmen solcher Einsätze angegriffen, beleidigt oder verletzt werden. Ja, und der FCM wurde dann auch gefragt, ob er sich dazu äußern möchte, und der antwortet dann: Der FCM führt keine öffentlichen Auseinandersetzungen mit der deutschen Polizeigewerkschaft, und hielt sich da also sehr bedeckt. Aber ich finde das auch wieder, naja, interessant. So, also da sagt jemand was krass Geschäftsschädigendes. Der Verein hat das Bedürfnis, da nochmal drüber zu sprechen, bevor man da irgendwie rechtliche Schritte erwägt, und die Reaktion ist dann: Mit diesem Verein rede ich nicht. Oh. Schön,
Ja,
kann man.
ich rede nur über diesen Verein.
Ja, kann man machen.
Und verteidige Polizisten, die dann so eine Dinge abziehen, wie das, was ich letzte Woche geschildert habe.
Ja, richtig, richtig. Im
Herzlichen
Übrigen,
Glückwunsch.
ja, Wahnsinn. Im Übrigen gab es da auch noch Zuschriften von Hörerinnen und Hörern zur letzten Folge, die dann auch nochmal so, ja, ich sag das jetzt mal so, interessante Begebenheiten mit der Polizei schilderten. Ich werde das jetzt hier nicht vortragen oder zitieren, weil ich es auch nicht erfragt habe, ob ich es darf, aber. Ja, da erreichten mich dann schon, ich glaube, eine der Nachrichten hast du garantiert auch bekommen, erreichte mich dann schon nochmal so eine Schilderung, wo ich so dachte, ja, wundert mich nicht, bestätigt aber den Eindruck, den ich so in meinen Jahren im Fußballkontext mit der Polizei durchaus gewonnen habe, ja. Genau. Ja, das waren so diese Dresden-Komplex-Neuigkeiten, die ich jetzt hier nochmal platzieren wollte. Danke an Kerstin für den Text und das Teilen und das darauf aufmerksam machen auch. Genau. Was hast du noch mitgebracht hier heute an Neuigkeiten? Oder bist du erst im sonstigen Segment dann wieder richtig online, wenn es darum geht, also darüber zu sprechen, dass Italien nicht zur WM fährt?
Ja.
Gut.
Genau. So. Nee, ich
Gut.
habe tatsächlich jetzt.
Ah, ist jetzt nichts weiter, alles klar.
Ich habe jetzt nur, nee, ich hab jetzt nur noch gerade gelesen, dass Felix Vogler aus der U23 im Sommer Richtung Zell gehen wird.
Ach ja, das hat der Fabi mir geschickt, ja, stimmt, genau. So ein Rechtsverteidiger, ne?
Ja,
Oh, aber
genau.
auch das,
Also,
auch,
war
genau.
4 Jahre hier und geht jetzt dann zu Ferl, die ja doch mit etwas, die etwas, ja, doch etwas heftiger ans Tor zur zweiten Liga klopfen gerade. Vielleicht sieht man sich ja nächste Saison wieder.
Möglicherweise. Ja. Hoffentlich auch, also hoffentlich, wenn dann in der
Hoffentlich
zweiten
dann auch in
Liga.
der zweiten Liga, ja, genau. Das
Genau.
war auch so mein Gedanke. Oder, ja, oder in der Relegation, dann kann er ja schon mal gucken. Nein, um Gottes Willen. Nee, oh, da will ich auch nicht drüber nachdenken. Nee,
Nee,
nee.
ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Also Relegation kannst du der Mannschaft eigentlich nicht antun. Das ist ja das Gegenteil von Wohlfühlen. Das ist zu viel Druck, das geht nicht.
Oh, dann
Das.
stell dir mal vor, du spielst Relegation gegen Rostock.
Alter. Ja, das kannst du dann aber eigentlich bloß an einem neutralen Ort ohne Zuschauer stattfinden lassen. Heimlich. So, weißt du? Stell dir erst mal vor.
Nee, brauch ich eigentlich auch nicht.
Das
Also.
kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Das wäre zumindest interessant. Ich möchte mir das auch nicht ausmalen. Wir werden einfach die Klasse halten und ganz handelsüblich auf einem Tabellenplatz einlaufen, auf dem man dann nicht irgendwie noch mehr Spiele spielen muss, sondern das ganz entspannt machen. Und ich möchte es gerne schon nach dem 33. Spieltag irgendwie fix haben. Das wäre so mein Wunsch. Aber der ist sicherlich fromm und wird wohl nicht erhört. Nun gut, dann, wenn du jetzt auch nicht noch große Neuigkeiten aus der Schublade kramst, dann machen wir weiter mit dem nächsten Block. Da kann ich verkünden, dass die U23 kein Spiel gespielt hat. Da war das letzte Ergebnis, das am in der letzten Folge schon verkündete. Die U19 hat verloren. Die haben 0 zu 4 in Babelsberg verloren am Samstag, sind jetzt damit raus aus der Top 4 in ihrer DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde Liga B, Gruppe A. Und auch die U17, die ja nun schon fürs Achtelfinale qualifiziert ist, hat eine deftige 0 zu 4 Niederlage einstecken müssen. Allerdings dabei Borussia Dortmund ist aber weiterhin auf Platz 1 mit einem Punkt Vorsprung vor dem HSV. Ja, und nach der Serie jetzt kann das auch passieren, dass man dann mal 0 zu 4 verliert. Ich hoffe, da gilt die volle Konzentration jetzt auch schon sozusagen der Perspektive Achtelfinale, um dann vielleicht doch eine Runde weiterzukommen oder noch ein paar mehr. Genau. Und die Frauen in der Regionalliga Nordost haben 3 zu 1 gegen Hansa Rostock gewonnen. Sind jetzt Tabellenplatz 2, ich glaube immer noch, waren sie, glaube ich, letzte Woche auch schon, haben jetzt aber ein Spiel, haben immer noch ein Spiel weniger als Hertha und aber schon 5 Punkte Rückstand. Also das ist ein großer Abstand. Genau. Ja, gut, wie man so schön sagt, dann sind wir jetzt ja tatsächlich eigentlich schon beim Rückblick auf den letzten Gegner, was wir ja aber letzte Woche schon erledigt haben. Und jetzt, ja, bis heute gab es dann einfach kein weiteres Pflichtspiel, sodass wir jetzt eigentlich direkt zum Thema Bochum kommen können.
Wie war das? Wie hat Omar Schork das Spiel gegen Bochum genannt?
Weiß ich nicht.
Das Spiel gegen Braunschweig. Das war kein Testspiel, das war ein
War das nicht so eine Art Bewegungsspiel oder so?
Bewegungsspiel. Ja, genau. Hatten wir sowas? Hatten wir ein Bewegungsspiel oder was auch immer er da gesagt
Nein,
hat?
nein.
Nein, okay.
Nee, glaube nicht. Jetzt lass mich hier nochmal kurz live gucken. Also du stellst mir so Fragen, von denen ich denn irgendwie so denke. Vielleicht sollte ich das wissen. Warte mal, ich gucke nochmal. Hier gibt es die Vorstellungspressekonferenz nochmal mit Herrn Jäkel. Fantastisch. Interessiert mich jetzt aber eigentlich nur so halb. Nee, Profis. FCM-Spieler auf Länderspielreise, kann ich dir sagen. Spieltage 31 bis 33 fest terminiert.
Ja.
Nee, das waren so die letzten Meldungen. Also
Ach
offensichtlich
so.
gab's da nichts. Laurin Ulrich und Eldin Djokovic waren für die Nationalmannschaft im Einsatz übrigens. Genau. Nee. Insofern können wir da jetzt auch aus nichts schöpfen. Vor dem Bochum-Spiel. Ich kann aber wieder so ein bisschen Statistik-Sachen erzählen.
Oh ja.
Und zwar folgendes. Wir haben dreimal gegen Bochum gespielt bisher. Einmal unentschieden, zweimal verloren. 2 zu 6 Tore. Darf sich gerne am Samstag ändern. Das letzte Spiel gegeneinander, da war ich ja sogar da live. Das war ein 0 zu 2 in Bochum am 11. Spieltag. Aber trotzdem auch eine schöne Wiedergutmachungsauswärtsfahrt. Ansonsten Saison bisher 27 Spiele gemacht, logischerweise. 8 Siege, 9 Unentschieden, 10 Niederlagen. 38 zu 36 Tore und Tabellenplatz 10. Das klingt erstmal ziemlich gut mit 33 Punkten, sind 6 Punkte vor dem Club. Und wenn ich das jetzt nicht ganz falsch habe, können die sich mit einem Auswärtssieg bei uns jetzt schon relativ gut, glaube ich, Luft verschaffen da im Abstiegskampf. Dann hätten die 36 Punkte. Das ist, glaube ich, schon, naja, oder? Ist schon ein bisschen mehr als die halbe Miete, oder? Wenn du 36 Punkte eingesammelt hast in der aktuellen, also so wie die Zweitliga-Abstiegskampfrunde ist.
Ja, dann bist du,
Bist du so gut wie durch, oder?
solltest, naja, so gut wie durch, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber du bist relativ sicher, ja.
Genau.
Lass sie mal unten alle gewinnen am Wochenende, dann reden wir nicht mehr, dann sind auch die 36 Punkte nicht mehr viel nach unten.
Das stimmt. Naja, auf jeden Fall sind die zu Hause nochmal einen Zacken stärker als auswärts. Und zwar deutlich. Also die haben 14 Heimspiele, 6 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, 1,57 Punkte und 23 zu 18 Tore. Und auswärts 13 Spiele, 2 gewonnen, 5 Unentschieden gespielt, 6 Niederlagen, 0,85 Punkte und 15 zu 18 Tore. Da liegt
Wie war
wieder
unsere
unsere unser,
Heimbilanz?
ne, unser, ja, schlimm, aber
Okay, also das schreit so nach einem 0-0 am Wochenende.
naja, wäre aber zu wenig für uns, deutlich, würde ich sagen.
Ja, aber ist ja, weil also wir brauchen da ja nicht auf schlechte Auswärtsmannschaften unsere Heimbilanz.
Ja, gut, okay. Ist was dran. Ja. Naja, aber wenn wir den VfL schlagen, dann ziehen wir die wieder so ein bisschen mit rein. So,
Ja, dann
dann
sind die voll mit, dann sind die voll mit drin in der Verlosung, ja, das stimmt.
wird das richtig tolle kuschelig. Wenn man jetzt nochmal so guckt, zuletzt ein Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen in den letzten 5 Spielen. Und weil ich ja wusste, dass wir heute ein bisschen länger über Bochum sprechen müssen, weil wir sonst nicht viel anderes zu besprechen haben, habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt, wie deren Saison so war. Und ich glaube, da kann man schon drüber schreiben. Also Konstanz ist eher irgendwie eher nicht so am Start in Bochum. Die hatten, also sind eher unbeständig, würde ich sagen. Zwischen dem 3. und 8. Spieltag gab es 6 Niederlagen am Stück. Dann kam ja irgendwann der Kollege Rösler. Und zwischen dem 16. und 19. Spieltag gab es mal 4 Unentschieden hintereinander. Ansonsten ist da eigentlich kaum mal kaum mal Konstanz drin, was so die Ergebnisse betrifft. Kennt man ja irgendwie her, irgendwoher. Und das ist jetzt erstmal alles, was ich zu Bochum sagen kann. Und du kannst uns jetzt bitte nochmal ganz kurz skizzieren, warum wir eigentlich keinen Gast zu Bochum haben. Weil das war ja, also den Versuch gab es, das kann man zumindest kundtun.
Ist auch nicht, ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Also, weil in der Hinrunde hatten wir das ja auch geplant und das war ja auch alles schon besprochen. Und dann, ich meine, das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht, ist aber überhaupt nicht witzig, ja, also um Gottes Willen. Und ich will mich da auch überhaupt nicht drüber lustig machen, ja, nicht, dass es jetzt im falschen Hals kommt. Aber es ist schon krass. Also in der Hinrunde der Gast, da ist jemand verstorben aus dem näheren Umfeld, der musste deswegen absagen, was auch vollkommen richtig auch ist. Da
Total.
gibt einfach Wichtigeres als Fußball. Aber das Gleiche ist uns jetzt in der Rückrunde wieder passiert.
Aber es ist ein
Ich
anderer
hatte
Typ
am,
diesmal, oder?
ja, genau, also anderer Mensch, und ich hatte dann am Wochenende mit ihm, oder ich hatte ihm Freitag geschrieben, hat dann gesagt, okay, pass auf, lass uns am Montag nochmal schreiben, er ist unterwegs, so, ja, alles klar, machen wir, und dann kriege ich Montag früh eine Nachricht, sorry, ich muss absagen, bei mir im näheren Umfeld ist jemand verstorben, und ich dachte schon, Haufe, das liegt an dir. Das kann doch auch nicht wahr sein. Also,
Vielleicht
das ist ja
frage ich
nicht zu
mal den
fassen.
nächsten Gast wieder an, dass
Also,
er ist.
ich glaube, den nächsten Bochum-Gast fragst du an, ja. Also dann nicht, also wenn das, ich habe ja richtig Angst, dass da wieder. Nee, also, nee. Nee. Nee, also um
lieber
Gottes Willen,
Ruhrpott
also nicht.
blockiert eure Telefone, wenn der Haufe anruft. Das kann nicht gut
Also
sein.
nicht falsch verstehen, das ist überhaupt nicht witzig, um Gottes Willen, aber ist schon eine schräge Nummer einfach, ja. Also, da ist ja zweimal ein Gast, zweimal zwei verschiedene Personen und jedes Mal verstirbt da leider jemand, ja. Also, um
Ja.
Gottes Willen.
Ja, und herzliches Beileid auf jeden Fall. Also ernst gemeint ist auch
Ja,
natürlich. Ja.
absolut, klar, ja.
So, ja, deswegen können wir jetzt auch gar nicht so mit Bochum Insights irgendwie aufwarten, was ich über Bochum weiß. Und jetzt fällt mir wieder ein, dass ich das nochmal recherchieren wollte. Ist natürlich super, dass mir das jetzt einfällt. Was ich von Bochum weiß, ist, dass es da eine Fanfreundschaft zur Schickeria nach München gibt, ne? Oder?
Ja, schon lange. Ja, genau.
So, und da hätte mich zum Beispiel, das wäre eine Frage gewesen an so einen Gast, ja, da hätte ich nämlich wissen wollen, wie das eigentlich zustande gekommen ist so und wie die getragen wird, diese Freundschaft. Also, ob das jetzt was ist, was er so auf die aktiven Fanszenen ausstrahlt oder ob das was ist, wie das ja bei uns in Braunschweig so ein bisschen ist, dass man da irgendwie sich grundsätzlich eher wohlwollend und freundschaftlich gegenübersteht. Weißt du auch nicht, ne? Oder? Wahrscheinlich.
Na, das ist schon, ich glaube, das ist schon was anderes als mit Braunschweig-Magdeburg. Das ist schon,
Okay.
dadurch, dass es ja auch in der aktiven Szene auch wesentlich mehr gelebt wird, ist das, glaube ich, kann man das, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Das ist, glaube ich, schon tiefer alles.
Okay.
Glaube ich schon, kann man, glaube ich, schon noch vergleichen mit der Fanfreundschaft zwischen Schalke und Nürnberg zum Beispiel.
Ah, ja, okay, alles klar. Und dann aber eher was eben sich auf die Kurven eher fokussiert. Also wahrscheinlich nicht beschränkt, aber dann eben schon eher so eine aktive Fanszenen-Sache und dann ist, ne?
Oh, hier siehst du, die Fanfreundschaft zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum ist eine der ältesten und stabilsten der Bundesliga, bestehend seit 1973.
Wow, okay, krass.
Entstanden aus einer Schlägerei, bei der Bochumer Fans Bayern-Anhänger schützen, pflegen beide enge Anhänger seitdem eine enge Verbundenheit, oft besiegelt durch gemeinsame Choreos und Gesänge. Also das scheint schon, das ist schon doch alles ein bisschen, das schon tiefer, ja. Da ist, glaube ich, schon, ja, krass.
Apropos Freundschaften, passt jetzt gar nicht zu Bochum, aber fällt mir jetzt gerade ein. Ich
Jetzt bin ich gespannt.
erzählte ja, also interessant, einfach interessante Erkenntnis, die man so schöpfen kann. Ich erzählte ja letzte Woche von dem Buch von Jan Monhaupt, ne? Geteilte Rasen, diese Empfehlung.
Ja,
Und
ja, 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 ja.
jetzt habe ich da so ein bisschen weitergelesen und bin an eine Stelle gekommen, wo es darum ging, dass also die Mauer jetzt gefallen ist und dann gab es so ein Freundschaftsspiel zwischen Union und Hertha. So, was halt das übelste Event war, weil sich da sozusagen Unioner und Hertha freundschaftlich verbunden irgendwie in den Armen lagen und das war alles mega großartig und alle ganz glücklich und happy und gab es wohl dicke Freundschaften dann irgendwie auch und so. Und ich habe das dann so gelesen und dachte so, okay, krasse Welt, weil das ist ja nur heute hinaus das ganze Gegenteil. So, aber so kann es gehen, ne? Also so können sich sozusagen, können die Zeiten irgendwie auch Perspektiven ändern. Da musste ich sehr, sehr schmunzeln, als ich das las. Dachte so, okay, was ist dann da passiert? Ne? Müsste man auch nochmal genauer reingucken und sich vielleicht mal mit jemandem von Hertha oder Union unterhalten. Genau, schoss mir gerade zu, sorry. Lass uns wieder zurückkommen zu Bochum. Also ich habe jetzt, glaube ich, alles erzählt, was ich über den VfL Bochum weiß. Na, Grönemeyer weiß man noch, aber was ist denn noch zu wissen? Vielleicht auch mal so Richtung Spieler und so
Boah,
Leute.
ja, tatsächlich, also Bochum bin ich ja, also da, nee, also ich
Bist du auch nicht so
glaube, ja, da,
gesprächsfähig,
also
ne?
man kann ja mal gucken, wen man da so kennen könnte. Ich meine, ich glaube, Timo Horn ist, glaube ich, da schon kann man da, glaube ich, auch sehr bewusst nennen. Ich meine, lange Jahre Bundesliga mit dem FC gespielt oder auch zweite Liga mit dem FC jetzt in Bochum. Auch einer der stabileren Torhüter dieser Liga. Ja, dann, ich glaube, wie man da noch kennt, nee, glaube ich nicht nur. Also jeder, der sich schon etwas länger für den FCM interessiert, kennt da, glaube ich, auch einen gewissen Moritz Broni Quarteng,
Genau, Bruni hätte jetzt auch ins Spiel gebracht.
der in Bochum spielt. Wie man da auch, glaube ich, rein vom Namen kennen könnte, ist ein gewisser Philipp Strompf, der hat letztes Jahr noch in Ulm gespielt. Das war dieser große Blonde, der da hinten alles rausgeköpft hat, als bei unserem wirklich grausamen Spiel in Ulm.
Philipp Strumpf, der ist rot gesperrt gegen uns.
Ach, gucke, siehst du, okay, dann ist der schon mal raus. Scheint auch
Hey, warte mal, nee,
Stammspieler zu
warte mal,
sein.
warte mal, warte mal. Rotsperre DFB-Pokal. Sorry, entschuldige bitte.
Ach so,
Der
okay.
darf dann wohl spielen.
Dann ist er
Ja.
raus. Dann ist er dabei, so rum. Ja, ansonsten, keine Ahnung, Maxim Wittek sagt mir auch noch was, aber ja, ansonsten ist mir Bochum halt auch ein, also ein rotes Tuch nicht, das, nein, aber unbekannt. Ich glaube, vom Namen her, Farid Alfa Rupprecht könnte man noch kennen. Ich glaube, der war da nicht zuletzt bei.
Ja, der ist 20, der kommt aus Leverkusen, Selin, glaube ich.
Ja, der ist in Linie, ja. Und der ist da seit dieser Saison. Ich glaube, der hat gar nicht so schlecht gespielt dort. Junger Bengel, schnell. Technisch nicht schlecht. Ja, ich glaube, das ist so auch so einer von denen, auf die man besser Torschütze ist, Philipp Hoffmann oder Hofmann.
Alter, die haben ja einen, das sehe ich jetzt gerade.
Achtung.
Francis Onyeka, der Dude ist 18 und hat einen Marktwert von 10 Millionen. Was ist denn da passiert? Der kommt auch von Leverkusen. Okay, alles klar. Leihspieler. Wow. Okay.
Ja, gut.
Krass.
Ist für die Frage, wer wirft diese Marktwerte? Ja, aber mit 8 Toren, 24 Spielen als 18-Jähriger, das kann sich schon sehen lassen. Das ist
Kann man mal
schon,
machen, ja.
das kann man mal machen, ja.
Stimmt. Nee, bin ich jetzt
Also,
gerade drüber gestolpert. Gerrit Holtmann, der Name sagt mir auch irgendwie was.
Holtmann war mal in Paderborn.
Ach, siehst du. Daher kenne ich den.
Das wird wahrscheinlich die Zeit gewesen, das wird wahrscheinlich deswegen sein.
Möglich.
Ja.
Möglich. Ja, und ansonsten Uwe Rösler als Trainer, der ja auch eine Magdeburger Vergangenheit hat. Das ist also cool. Auch über den las ich bei Jan gerade wieder was. Also dieses Buch begleitet mich gerade sehr.
Also
Genau.
Rösler, muss ich sagen, da habe ich ein Video gesehen, das war großartig. Ich weiß nicht, ob das aus, ich, der muss ja aus dieser Saison gewesen sein, er ist ja seit dieser Saison nicht in Bochum. Ich reg mich ja sehr gerne und sehr viel auch immer über Spieler auf, die so, wenn sie nachdem sie so angepustet wurden oder so leicht am Arm gestreift wurden, sich auf den Boden meißen und man sich hier Sorgen machen muss, dass der Arm oder das Bein amputiert werden muss. Ich fand da eine Szene von Rösler, das war einfach geil. Das würde ich mir tatsächlich von Trainern auch viel häufiger wünschen. Bochumer Spiel, muss man aber dazu sagen, zur Ehrenrettung des Bochumer Spielers, der wurde tatsächlich gefoult. Also es war jetzt nicht so, dass es ein leichter Stupser war, ja, wo man dann eben, kennt man ja, oh, aua, 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 ich habe ganz große Schmerzen. Ja. Der wurde wirklich, ich sage jetzt mal, einigermaßen abgeräumt, war gut am Knöchel getroffen, lag am Boden, wälzte sich so einen Meter im Feld, also einen Meter hinter der Seitenauslinie. Und Rösler ist von der Bank in Richtung des Spielers, hat den aufgeschaut, hat den hochgeholfen, hat ihn hingestellt, hat ihm noch einen Spruch hindrückt und ist wieder in seine Coaching-Zone gegangen. Der Spieler wusste ja auch nicht, wie ihm
Geil,
steht.
absolut genial.
Mega geil. Und da
Geil.
muss ich sagen, da habe ich den Rösler so dermaßen gefeiert, weil ich mir dachte, ja, das muss es viel öfter geben, dass diese völlig, in dem Fall tatsächlich, schon auch, also, aber auch da war ja, der fing dann auch an, sich da über den Boden zu wälzen und wo man sofort gedacht, Scheiße, doppelter Schien- und Wadenbeinbruch, meine Güte, ja. Und dann hebt der Rösler den auf und dann siehst du ja auch schon, wo er dann, der Rösler ihm dann noch einen Spruch drückte und er dann eben auch zurück was sagte, hast du schon gesehen, oh, die Schmerzen müssen aber weg gewesen sein, weil der ging wieder ganz normal. Also
Guck
kann es
an.
nicht so schlimm gewesen sein.
Ja.
Ja, genau. Und das, muss ich sagen, fand ich großartig. Sowas würde ich mir viel häufiger wünschen. Ich würde mir auch viel häufiger wünschen, dass auch, ja, wie das in England auch mal üblich war, dass auch die Fans, also die eigenen Fans, egal welchen Verein das jetzt betrifft, diese elende Schauspielerei auch von eigenen Spielern einfach mal missbilligen würden und dass es dann da auch mal entsprechende Reaktionen gibt und man das nicht immer noch alles gut heißt, wenn da Spieler meinen, sie müssen jetzt wieder hier die große Schauspielschule auspacken und aua, aua, aua und würde ich mir viel häufiger wünschen, aber das ist doch mal ein schöner Anfang, den der Rösler da macht, das fand ich richtig geil.
Ja, absolut. Was mir bei Uwe Rösler immer einfällt, ist dieses T-Shirt. Diese Nummer mit dem T-Shirt. Die kennst du, ne? Der war ja, also der war ja mal bei Manchester City zu einer Zeit,
Ja.
als Manchester City halt noch, als Manchester City halt noch nicht von irgendwelchen Scheiß besessen wurde und wahnsinnig erfolgreich war. Und dann haben die doch, das ist halt einfach englischer Humor, ne? Dann haben die doch so ein T-Shirt aufgelegt, wo dann drauf stand irgendwie Uwes Granddad bombed Old Trafford oder so. Und das ist schon lustig. Also das ist natürlich makaber wie Sau, aber das ist halt
Wahnsinn.
England. Das sind die Engländer, wirklich. Und
Das ist England. Geil.
ist so geil, wirklich. Das ist lustig.
Schlägt mich am Arsch. Oh, herrlich.
Genau, also das ist sozusagen das, was mir bei Uwe Rösler immer einfällt. Und das kann ich mir total gut vorstellen, dass ihn sowas mega anpiept. Also wer halt irgendwie in der Zeit in England unterwegs war, also der kann das, glaube ich, gar nicht leiden. Ich glaube, da wärst du in England jetzt 3 Wochen nicht im Pub gehen können, wenn du dir das als Spieler erlaubt hättest, dich 24 Mal über Rasen zu rollen und dann zu sagen, so tüdelü, alles wieder gut.
Oh, das Grande bombt Old Trafford. Alter!
Ja, das ist passiert, tatsächlich. Das gibt
Oh,
es. Das gibt es wirklich.
die Engländer.
Ja.
Das ist schon, was das angeht, sind sie schon. Oh,
Und
ich fühle mich.
jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, da ist tatsächlich irgendwie das Old Trafford von oben zu sehen und dann siehst du da so einen Kampfflieger drüber fliegen, so. Also, es ist auch irgendwie martialisch aufgemacht und so. Und naja,
Alter.
wir leben in Krisenzeiten und Witze mit Kriegen sind eigentlich nicht lustig, aber in dem Fall, ja, war das einfach irgendwie, ließ mich das doch sehr schmunzeln.
Das ist halt englischer Humor, ja. Also damit
Genau.
muss man dann umgehen können.
Korrekt, korrekt. So bei uns meine ich gelesen zu haben, dass der FCM aus dem Vollen schöpfen kann. Das war auch wieder geil. Das war so ein Volksstimme-Artikel, wo ja hier sozusagen aktuelle Situation beim FCM und dann musste man sich da irgendwie anmelden und Bezahlschranke und tralala. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann war das irgendwie so ein Fünfzeiler, wo im Prinzip im Wesentlichen nur drin stand. Ja, außer die Langzeitverletzten sind eigentlich alle fit. So, ich mir dachte, gut, danke,
Schön.
alles klar,
Na
cool.
gut, das ist doch. Das ist so eine Information mit krassem Mehrwert.
Absolut, definitiv. Ja. Das heißt, wir können hier auch aus dem Vollen schöpfen. Und jetzt sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass auch dieses Spiel gegen Bochum ein weiteres Endspiel ist, zumal es ein Heimspiel ist. Etc. Pepe, was ist denn jetzt die beste Mannschaft gegen Bochum, wenn wir jetzt davon
Die
ausgehen, dass alle können?
das Spiel gewinnt, ja. Also.
Ja, und welche? Und wie muss die aussehen, damit wir das hinkriegen? Also, wie ist da das Personal, außer Reimann im Tor? Ist mir schon klar.
Aber wir haben noch gerade von die Winde gesprochen. Nein, alles gut, nein, Spaß. Ja gut, da sich bei uns ja, glaube ich, personell, was das angeht, in der Startelf nicht viel verändern wird, mal du jetzt auch noch eine Woche Pause hattest, gut, man muss ein bisschen abwarten, wie kommt Laurin Ullrich jetzt vom Länderspiel zurück. Edin Djokovic brauchen wir da ja nicht, denn der spielt ja sowieso nicht. Denke ich mal, wird da die gleiche oder im Kern die gleiche Elf spielen, vielleicht mit einer Veränderung, wenn überhaupt, die auch gegen Münster gespielt hat.
Okay. Da musst du mir jetzt nochmal helfen, weil ich das nicht so ganz vor Augen habe. Also ich würde ja sagen, dass er wahrscheinlich wieder Neuenberger bringen wird.
Ja,
Oder
Nürnberger
ist.
wird wieder spielen, glaube ich auch.
Ja, war. Und dann ist es Müller in der Innenverteidigung und dann ist es wahrscheinlich Mathiesen in der Innenverteidigung. Und auf der rechten Seite
Usunder.
wäre dann
Nee, Herrscher.
Herrscher? Okay.
Ja, er hat ja doch gespielt. Besonders ja nur reingekommen, weil Nolle sich verletzt hatte.
Ja, und du
Nee,
würdest
Nolle war
auch.
gelb gesperrt. Also er hat, weil er nicht gespielt hat, genau, wie so.
Nee, der hat sich im Abschlusstraining, glaube ich, verletzt. Aber du
Sowas, ja.
siehst Herrscher vor Musonda, tatsächlich.
Nee, grundsätzlich nicht, aber ich entscheide ja auch nicht.
Okay.
Also ich würde Musonder tatsächlich spielen lassen, aber.
Na, dann machen wir das doch. Das ist ja jetzt erstmal unsere Aufstellung. Also wie
Stimmt.
gesagt, also was denken wir sozusagen, was jetzt die erfolgreichste Elf sein kann gegen Bochum? Und da würde ich dann, wenn Neuenberger spielen kann, dann wird viel über links passieren. Würde ich, glaube ich, eher Musonda auf rechts aufstellen, weil ich, wie gesagt, fand gegen Münster, fand ich Hercher, wirkte der auf mich, das kann total falscher Eindruck sein, wirkte der auf mich aber irgendwie total nervös. Und war immer froh, wenn er die Kugel wieder los war. Aber wie gesagt, kann täuschen, will ihm da nicht zu nahe treten. Deswegen wäre mein Wunsch irgendwie auch eher Musonda. So, dann ist ja Steinmach wieder einsatzbereit, weil nicht mehr gelb
Ja, ist
gesperrt.
ganz wichtig.
Definitiv spielen lassen, würde ich auch sagen.
Ja, Knacker raus, dann mach rein. Ja.
Dann musst du eigentlich auch Michel spielen lassen, der sich ja auch festgespielt
Ja.
hat. Und dann hast du
Michel
Ulrich.
Ullrich.
Ja.
Ja, wenn der jetzt nicht irgendwie mit Wehwehchen wiederkommt von der U20, dann lassen spielen. Klar.
Ja. Artek Żukowski, habe ich auch was Schönes gelesen. Ist ja klar, dass Polen sich nicht für die WM qualifiziert, wenn sie den
Ja,
besten Stürmer zu Hause lassen.
eben, selber schuld. Ja,
Na gut.
fand ich auch gut.
Total gut für uns. Also Żukowski auf jeden Fall. Und auf rechts dann Grzeb oder.
Naja, wenn du mit dem Sonderspielst, würde ich fast sagen, Hast du ja einen Rechtsfuß hinten, ja, da kannst du Grieb spielen, kannst du Grieb spielen lassen, ja.
Ja, ich würde auch sagen, Grieb ist auch, also Musanda ist, glaube ich, eine gute Absicherung für ihn. So, und dann würde ich
Ja, zu,
ihn.
ja, vor allem hast du mal einen Spieler, der auch dann mit dem rechten Fuß auch mal hinterlaufen kann und nicht auch ständig mit nach innen zieht. Also von daher, auch wenn er Flanken laut unserem Trainer als Mittel, was ja heute gar nicht mehr so oft genutzt wird, wenn ich aber sehe, wie viele Tore nach Flanken fallen immer noch. Naja, okay. Nein, also von daher gut, also ich würde, also wenn Musander spielt, dann würde ich auch Grieb spielen lassen vorne.
Ja, ne, genau. Ja, dann ist
Ja.
das so, dann ist das so die Elf, mit der hätte ich eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl, so insgesamt. Dein Ergebnistipp? Jetzt musst du dich ehrlich machen.
2-1.
3-1?
2-1.
2-1, okay. Na, ich habe mir ein 2-0 aufgeschrieben. Ich möchte gerne kein Gegentor kassieren. Und ich möchte gerne ja, einen schönen Heimsieg sehen. Ich werde den. Ja, werd ihn mit meinem Bruder zusammen angucken, den Heimsieg, den wir hoffentlich sehen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf, das wird cool, der kommt mit. Wird auch eh ein Sportwochenende oder ein Sporttag tatsächlich, weil ich dann nämlich um 18 Uhr noch bei den SBB Baskets vorbeischaue und da mit Martin zusammen noch eine Runde Basketball gucke. Also ich gebe mir die volle Dröhnung am Samstag. Genau, und dann hoffentlich auch in guter Stimmung. Die Baskets sind ja auch im Abstiegskampf ganz dolle, also passt das auch thematisch noch rein. Genau.
Wieder bloß noch Handball. Die sind nicht im Abstiegskampf, die sind im Meisterkampf.
Ja, aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr unter an dem Tag. Funktioniert dann.
Ich weiß gar nicht, spielen die überhaupt an dem Tag? Ich weiß es nicht.
Ich habe
Also.
keine Ahnung, aber Handball bin ich auch sowas von dermaßen raus. Also, ist krass, da habe ich auch gar keinen emotionalen Bezug so richtig. Aber wahrscheinlich ändert sich das, wenn ich dann mal wieder in der Halle bin. Ewig auch her, dass ich ein Handballspiel mal gesehen
Die spielen erst am Sonntag und spielen in Göppingen.
habe.
Also.
Na, siehst du, dann ergibt sich das ja nicht mal. Da muss ich ja nicht mal irgendwie überlegen, wie ich es machen kann. Gut. Dann ist das Bochum und darf man halt nur hoffen. Darf man halt nur hoffen, dass es das ordentlich scheppert, punktetechnisch. Ich bin sehr gespannt. Es ist ja nur auch Osterwochenende, was auch der Grund ist, warum du nicht da bist. Weil du sozusagen Osterfamiliensachen machst, was auch vollkommen richtig ist. Also mal gucken, wie es stimmungsmäßig ist, wie es im Stadion sein wird. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch gesehen, das glaube ich, bei U schon wieder mobilisiert, hier 12:15 Uhr alle im Stadion sein, alle auf den Rängen. Da wird man sicherlich vor dem Spiel schon ein bisschen einheizen wollen, was ja auch. Ja, der Situation total angemessen ist. Genau, gut. Und Block U kehrt ja jetzt auch wieder auf die Nord ganz normal zurück. Ne? Das war ja das eine Spiel jetzt gegen
Ja,
Darmstadt
ein Spiel, genau.
und das
Ja.
andere irgendwie auf Bewährung.
Auch Versicherung, was ist auch so? Ja.
Herrn Teggerts gefällt das. Naja, anderes Thema. Gut, dann machen wir hier einen Punkt auf Bochum und wir sind ja schon fast schon wieder eine Stunde am Aufnehmen, ey. Und dabei haben wir eigentlich nichts zu bereden. Das ist ja unfassbar.
Siehst du? Siehst du?
Gut.
Wir kriegen das immer hin.
Also, jetzt im sonstigen Segment freue ich mich wirklich sehr, dir einfach jetzt den Raum zu geben und ich werfe nur das Wort Italien rein. Mehr mache ich
Oh,
nicht.
ja. Alter, also das ist ja schon abenteuerlich, ja. Also verpassen die das dritte Mal in Folge jetzt eine WM, ja. Gut, es gibt Stimmen, die sagen, die boykottieren halt einfach, aber ich finde, wenn man das so angeht, boykottieren die verdammt gut. Ich meine, die haben es immerhin bis ins Elfmeterschießen boykottiert, also haben halt der Öffentlichkeit gezeigt, ja, wir haben schon Bock und verlieren halt erst im Elfmeterschießen. Also dafür, dass sie das dann absichtlich boykottieren, diese Turniere, Katar, Russland und jetzt USA, muss ich sagen, machen sie das gut, ja. Also sie erwecken nicht den Eindruck, dass es tatsächlich ein Boykott ist, sondern sie ziehen es durch bis zum Ende und sagen dann, ja komm, wir dann verkacken wir halt im Elfmeterschießen. Ja.
Ja, aber ja,
Selber Schuld.
aber wie krass. Ja, ich meine, das war einst eine stolze Fußballnation.
Das ist krass, die liegen gerade komplett am Boden in Italien. Das ist wirklich. Das ist erschreckend. Also, so,
Ja.
also, was, überleg, was die mal für Fußballer hatten. Und wenn du das jetzt siehst, da, es ist wirklich, keine Ahnung, also, fehlen einem echt so ein bisschen die Worte, ja. Vierfache Weltmeister und jetzt dreimal nicht bei der WM dabei.
Ja. Du bist ja da so ein bisschen auch international, glaube ich, also glaube ich nicht, weiß ich sicher, deutlich bewanderter als ich. Wie schlagen sich denn die italienischen Vereinsmannschaften europäisch so?
Ja, das ist halt auch schon, das ist halt auch, ich glaube, Bergamo war die letzte, die jetzt in der Champions League noch drin. Inter ist rausgeflogen gegen, ich glaube, Bodo Glimt. Bergamo hat sich ja von Bayern, so richtig wegnebeln lassen. Also, nachdem sie Dortmund rausgehauen haben, aber haben gegen Bayern hat überhaupt keinen Stich gesehen. Ich glaube, 6-1 und dann auch nochmal 4 im Rückspiel gekriegt. Also. Nee, ist nicht gut zurzeit. Also Italien ist gerade so ein bisschen, Italien ist jetzt, glaube ich, da, allerdings noch auf einem krasseren Level, was die Nationalmannschaft angeht, wo wir Anfang der 2000er waren, ja. Also Das ist schon gerade eine harte Zeit, wenn man bedenkt, 2021 Europameister geworden
Ja,
in
stimmt.
England damals. Ja, wenn man das jetzt so betrachtet, dann weiß kein Mensch warum. Ja, also,
Ja,
sie
aber
ist
das ist ja auch
18
nur 5
nicht
Jahre her.
qualifiziert.
Also.
Ja, krass, ja. 18 nicht qualifiziert, 22 nicht qualifiziert. Jetzt 26 auch wieder nicht qualifiziert. Zwischendrin Europameister geworden, sagt auch viel über den europäischen Fußball aus.
Vielleicht, ja. Ja.
Ja, also, nein, also von daher, das ist schon alles ein bisschen krass gerade. Und wie gesagt, ich glaube, die sind da, wo wir eben, wie gesagt, Anfang der 2000er waren, auch wenn da der Ausreißer 2002 war in Japan, Südkorea, wo wir da wie auch immer ins Finale gestolpert sind. Man hat es ja gesehen, 2004 war ja dann auch nichts mehr, in 2006 ging es ja dann wieder aufwärts dann. Aber ich denke, dass die gerade da sind, wo wir damals waren. Und das war ja auch Vereinsebene damals in Deutschland nicht einfach, da hat es ja auch bloß die Bayern dann am Ende. Ja, muss man gucken, wie das da weitergeht, ja. Also, es ist
Ja.
wirklich,
Ja.
einerseits wirklich schade, weil ich auch eigentlich immer Fan vom italienischen Fußball, so bei großen Turnieren immer war. Also, Italiener habe ich eigentlich immer gerne gesehen. Und, oh, andererseits denke ich mir aber auch, naja, Mensch, warum soll es denn anders gehen als anderen? Müssen sie halt auch mal durch so ein Tal, aber es ist schon, ich habe das Spiel ja gesehen, also zumindest die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen gegen Bosnien. War natürlich auch schwer in unserer Zeit heim, war dann, die haben ja geführt im 1:0, haben dann kurz vor der Halbzeit einen Platzverweis bekommen oder ja, irgendwie in der ersten Halbzeit einen Platzverweis. Und dann hat irgendwann Bosnien-Herzegowina dann das 1:1 gemacht, 10 Minuten vor Schluss. Ja, dann war es halt eine Abwehrschlacht. Ja. Und dann versemmelst du da im Elfmeterschießen die ersten 2 Elfmeter gleich, glaube ich. Und Bosnien, also die Bosnien, muss man sagen, das waren gute Elfmeter. Und die Italiener haben mit einer drüber geschossen, einer an die Latte. Ja, dann wird es nicht schwer, ja. Wenn
Ja, klar.
du dann schon zwei verballert hast, und ich glaube, den letzten hat der Tor dann gehalten. Es war schon bitter. Ja, krass. Bin echt gespannt, wie das da weitergeht in Italien, weil das ist schon hart. Was mich gefreut hat, ist, dass die Tschechen weitergekommen sind, dass die sich qualifiziert haben. Die haben Elfmeterschießen gewonnen gegen, ich glaube, Dänemark, gegen Dänemark. Das hat mich gefreut. Tatsächlich, also ich habe mich auch gefreut, dass die Türken sich qualifiziert haben für die WM, weil die haben ja eigentlich auch immer interessante Spieler, also jetzt nicht die ganze Elf, aber die haben ja auch immer mal wieder interessante Fußballer in ihren Reihen. Deswegen freut es mich auch für die Türkei. Ja, also ich bin gespannt, was das für ein Turnier wird. Wobei ich auch da tatsächlich dieses Jahr wirklich auch noch sehr, sehr indifferent bin, was das Thema Gucken angeht, weil so
Okay.
diese ganzen Entwicklungen, diese ganzen Entwicklungen da, was da jetzt gerade abgeht, über diesen Präsidenten muss man ja nicht reden, aber auch so grundsätzlich, was da auch im Land gerade abläuft und dann diese ganzen Debatten. Jetzt hat sich ja der Irak auch noch qualifiziert, das ist natürlich für die Amis auch richtig geil. Und also diese ganzen Sachen, die da so passieren und passiert sind in der Vergangenheit, ja, das entfernt mich tatsächlich so ein bisschen. Ich habe mich eigentlich auf dieses Turnier gefreut, aber ich muss inzwischen, oh, fällt es mir schwer, ja, so diese Freude auch nicht zu erhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken. Also die deutschen Spiele werde ich mir auf jeden Fall angucken. Aber boah, bei dem Rest bin ich echt noch schwer am Überlegen tatsächlich.
Ja. Na gut, also ich weiß bei mir schon, dass das nicht so wahnsinnig viel sein wird, was ich sehen werde. Sicherlich das eine oder andere Deutschlandspiel gucke ich mir an und K.O.-Runde dann bestimmt auch ein bisschen was. Aber ja, diese Begleiterscheinungen sind halt das, was mich natürlich dann irgendwie auch beschäftigt. Und so, und da liest man ja wirklich auch echt abenteuerliche Sachen
Du
und so weiter.
musst ja als Fan wirklich Angst haben, dass du nicht in dieses Land reinkommst und dann aber auch gleichzeitig nicht mehr rauskommst.
Richtig, genau. Ja.
Das ist ja irre, ja. Also und von der ganzen Preisgestaltung unter FIFA wollen wir dabei noch gar nicht reden, ja.
Genau,
Also
richtig.
ah, das ist so viele Zeitbegleiterumstände einfach da gerade bei dem Turnier. Das ist wirklich, ja, versaut's mir gerade wirklich ein bisschen.
Na, naja, und es ist eben auch immer so ein bisschen die Frage, die alle für sich selbst beantworten müssen, ob man das ausblenden mag, sozusagen, um dann zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt wirklich auf Sportliche konzentrieren und das interessiert mich so, oder ob man das nicht kann. Ne? Ich will das jetzt nicht werten, sagt auch gar nichts zu weiter, aber das spielt natürlich eine Rolle irgendwie. Genau. Naja, aber auf jeden Fall findet diese Veranstaltung ganz deutlich ohne Italien statt. Und das ist schon, also da das Triple zu holen aus 3 verpassten Qualifikationen, also Heidenai.
Also,
Ja.
ich habe ja noch eine zweite, etwas größere Überraschung.
Na,
Jetzt
achso.
in der letzten Quali-Runde. Die Republik Kongo hat Bolivien rausgeschmissen.
Ah, okay.
Also die haben sich gegen Bolivien durchgesetzt und waren dann das letzte Team, was sich jetzt qualifiziert hat für die WM. Also ich glaube, da hat auch nicht jeder mit gerechnet, dass Bolivien da gegen Kongo die Qualifikation nicht schaffen wird.
Ja. Ja, naja, und jetzt, wo du Kongo sagst, dann denke ich mir dann auch wieder so, ja, eigentlich schon interessant, ne? Dass man dann halt eben auch mal solche Mannschaften eben sehen kann. Aber ach, ich glaube, ich bleib da relativ konsequent bei meiner Haltung. Mal gucken. Ja, mal sehen.
Ah, nicht Bolivien, die haben Jamaika rausgeschmissen. Irak hat Bolivien rausgeschmissen. Aber ist ja auch eine große Überraschung. Hat ja auch, ich glaube, da hat auch keiner mit gerechnet.
Naja, hätte ich jetzt auch eher andersrum, also wenn ich jetzt das jetzt hätte tippen müssen, hätte ich das, glaube ich, auch andersrum getippt. Tatsächlich. Genau. Gut, dann haben wir da das ganze Thema WM und Italien definitiv untergebracht. Ich bin mir sicher, dass du Quizfragen hast, ne?
Ja, habe
Be
ich. Hast
bevor du,
du?
ja?
Ja, mach erstmal. Du wolltest ja, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Mach erstmal.
Na, ich hätte noch eine Empfehlung. Also ich
Ach
möchte eine
so.
Empfehlung weiterreichen sozusagen. Und zwar von Fabi. Nochmal schöne Grüße, der mir heute einen sau coolen Podcast empfohlen hat. Ich weiß nicht, ob du die, also ob er dir den auch geschickt hat, aber der heißt irgendwie Humboldt Podcast oder Podcast Humboldt. Ich habe das nicht so genau verstanden. Auf jeden Fall war dort Lemi zu Gast, Ex-Capo von Dynamo Dresden. Der sehr, sehr, sehr spannende Sachen erzählt. Also über seine Zeit, wie er dann sozusagen vom Zaun runter ist, was da so die Entscheidung, also die Sachen waren, die dann seine Entscheidung so einflossen, wie es ihm damit irgendwie ging, was das mit seinem Leben so gemacht hat. Also super cool zu hören. Ich habe jetzt so die erste halbe Stunde durch. Ich glaube, es geht ungefähr 1,5 Stunden. Ich werde es auch gern verlinken und empfehle sehr, sich das anzuhören. Ist ein tolles Gespräch mit einem interessanten, wirklich interessanten Typen. Geht auch ein bisschen um Magdeburg und so und auch um sein Buch, was er damals mit Jente zusammengeschrieben hat bei uns aus der Fanszene. Meine Stimme für Dynamo Dresden. Ich hab das hier stehen, ich hätte das rezensieren dürfen. Auch sehr, sehr lesenswert. Aber also Fabi, an der Stelle nochmal danke für den Tipp. Lohnt sich. Das lohnt sich wirklich, sich das anzuhören. Genau, ich werde es verlinken. Und also bei vielen, vielen Dingen denke ich mir so, ja, kann ich total nachvollziehen und kann ich, also fühle ich zum Teil auch, er erzählt dann so ein bisschen eben auch sozusagen, naja, wie Dynamo dann halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig groß wurde und er sich dann schon noch irgendwann so fragte, naja, bin ich jetzt eigentlich noch, also wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt hier nur noch so ein Maskottchen für Dynamo oder der Typ auf dem Zaun oder bin ich auch noch irgendwie eine eigene Person? Also super, super interessant, wie er sich da auseinandersetzt mit der ganzen Thematik. Kann man auf jeden Fall, kann man gut hören. So, fertig. Jetzt du wieder.
Ja, cool, danke.
Bitte. Ja, du hattest doch, glaube ich, noch ein Ding, oder? Vor den
Ja,
Quizfragen.
wo du jetzt das erzählt hast, heißt vergessen. Aber ist nicht schlimm, alles gut, dann war
Ernsthaft
es halt auch
jetzt?
nicht so wichtig. Ja, alles,
Boah.
nein, alles gut, dann war es nicht so wichtig. Also, wenn ich es jetzt vergessen habe, war es wirklich nicht wichtig. Dann hatte auch irgendwas mit. Ach, ja, hast du doch, jetzt weiß ich es wieder. Hast du mitbekommen, diese ganze Debatte um Dennis Undaf?
Nein.
Jetzt im Zuge des Spiels gegen Ghana?
Nein. Null.
Oh, das, oh, da ist, also aus meiner Warte gar nicht, muss ich sagen. Ich finde das, ich finde die Herangehensweise von Nagelsmann da eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich glaube, da stehe ich ziemlich alleine mit da, wenn ich so sehe, wie das begleitet wird in Foren oder auch in Videos.
Okay.
Nagelsmann hat das Gleiche gemacht, was ja Gordy Herbert gemacht hat vor der Basketball-WM. Er hat den Spielern, die er jetzt zum Großteil nominieren wird, eine klare Rolle gegeben. So, er hat gesagt, ich sehe diese Rolle für dich vor, ja, und möchte das eben auch so machen. So. Und die Rolle für Dennis Undaf scheint zu sein, du bist kein Stammspieler, bist mein erster Joker. So. Und dann war es eben so, dass Undaf dann, wie das dann eben immer so ist, erste Halbzeit hat Woltemade gespielt, zweite Halbzeit hat dann Undaf eingewechselt, Undaf machte dann kurz vor Schluss das 2:1 gegen Ghana. Und dann wurde natürlich gefragt und ja, hat er gesagt, naja, ich habe mit dem Bundestrainer gesprochen, ich kenne meine Rolle, akzeptiere die auch. Und da war das Thema für mich eigentlich erledigt. Also wenn der Spieler, er hat natürlich noch gesagt, ich hoffe natürlich, dass ich den Trainer mit weiteren Toren davon überzeugen kann, dass ich vielleicht doch noch eine andere Rolle kriege, so in die Richtung. Jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß.
Ja, alles okay, also.
So, und dann denke ich mir dann auch, ja, ist doch cool. Also Trainer sagt dem Spieler ganz klar, was er von ihm erwartet, was er von ihm will. Spieler sagt, ich bin fein damit und gebe mein Bestes. Ist doch eigentlich eine geile Situation.
Ja,
So.
ich warte jetzt auf den Skandal eigentlich. Also ich finde das
Ja,
bisher auch
pass
alles
auf.
total normal. Also,
Ja,
aber.
genau. So, dann wurde Nagelsmann, so, dann geht's los. So, dann wurde Nagelsmann darauf angesprochen, dass er Dennis Undaf gesagt hat, dass er sich vorstellt, dass er ihn davon überzeugen möchte. Und ja, dann ging das halt so in die Richtung, naja, nee, und Ich habe ja die Rollen gespielt, ich habe ja diese Rollengespräche, für die ich die Spieler sehe, die habe ich ja nicht gefühlt für den Lehrgang im März, sondern die habe ich ja gefühlt für die Weltmeisterschaft. Und da sage ich mir, ja, das ergibt Sinn. Also man muss das ja nicht richtig finden. Man kann das ja gerne auch kritisch begleiten, das Ganze. Ja, wenn ich sag mal, wenn Unaf jetzt bis zum Saisonende am Ende so auf 22, 23 Tore kommt, wird es natürlich auch für Nagelsmann schwieriger, dass das dann weiter, so, da muss man natürlich auch mal gegebenenfalls drüber reden. Aber grundsätzlich finde ich, das zu sagen, pass auf, ich plane so und so und ich sehe die und die Rolle für dich vor. Ist doch grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes.
Nee, sehe ich auch
So, und
so.
dann wiederholt Nagelsmann das sinngemäß, sagt das auch nochmal. Wie gesagt, ich hab ja diese Rollengespräche nicht geführt für März, sondern für die WM im Sommer. Und damit war das Thema für mich eigentlich durch. Und wenn man jetzt sieht, wieso darüber diskutiert wird, auch medial, dann denke ich mir so, warum mache ich denn da jetzt unnötig von außen ein Fass auf?
Tja,
Ich verstehe das nicht. Also wie
ich
gesagt,
verstehe es auch nicht.
da ist ein Spieler, der sagt, Trainer hat mit mir darüber gesprochen, ich akzeptiere das und ich werde natürlich versuchen, ihn davon überzeugen, dass es die falsche Rolle für mich ist. Aber wenn er das so sieht, dann werde ich das auch bei der WM so mittragen. Also diese Aussage ist doch, das ist doch das alles Entscheidende. Nee, da wird jetzt wieder versucht, ein größeres Thema draus zu machen, als das für mich ist. Irre. Das ist wirklich krass.
Ja, ich finde das aber,
Das,
ich finde das
also.
absolut eigenartig, weil also alles das, was du geschildert hast, wie gesagt, fand ich jetzt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, alles völlig okay. Und ich meine, wenn zwischen Trainer und Spieler alles klar ist, dann ist halt alles klar. Also, und wenn du dann halt aber irgendwie was zum Schreiben brauchst, wirst du dir ein Thema suchen. So, weißt du? Und das ist doch dann aber Kacke.
Ja,
Also.
Wahnsinn. Bin ich
Oh.
total schräg.
Traumhaft.
Gib mir nicht in die Birne rein, wie man das wieder so zerreden kann, dass ein Trainer, dass ein Spieler sicherlich nicht zufrieden ist damit, das ist doch klar.
Wäre ja schlimm.
Ja, eben, genau. Also der ist Profisportler, wenn er damit zufrieden wäre, aber wenn er sagt, er akzeptiert das, ja, und wird, wenn er reinkommt, natürlich Vollgas geben und natürlich auch alles reinholen, was er hat, ja, das ist, Mensch, eine bessere Situation kannst du doch nicht haben.
Richtig.
Ja, also, nö. Nee, in Deutschland nicht. In Deutschland ist das, nee, der UNDAF, der muss von Anfang an spielen. Also, das geht ja nicht. Also,
Naja,
sag jetzt mal, wie kannst du es wagen? Ne? Also, irre.
wie war das 80 Millionen Bundestrainer?
Ja,
Irgendwie
ist
so.
krass. Also,
Irgendwie so. Ja.
und ich ahne schon wieder, sollte man tatsächlich bis ins Finale kommen, wird darüber keiner reden, fliegst du im Viertelfinale raus, wird diese Thema, wird das wieder alles ausgegraben.
Natürlich.
Ja, also.
Ja, das ist so ein sportjournalistisches Perpetuum mobile, ne? Das kannst du dir dann schon mal vorbereiten, kannst du aus der Schublade ziehen. Naja.
Aber wie gesagt, eben nicht nur im Journalismus. Das ist ja, wenn du so in Foren mal guckst oder dir so bei YouTube mal so Videos, die das dann auch kommentieren, da fragst du dich halt wirklich, warum traut man einem Trainer nicht zu, eine solche Entscheidung für sich und seine Idee von Fußball, die er hat, zu treffen? Warum traut man dem das nicht zu, dann auf dieser Ebene? Ja, naja.
Tja, man weiß es nicht. Was man auch nicht weiß, übrigens, sind diverse Antworten auf diverse Fußballquizfragen, um jetzt mal eine
Das
sehr
stimmt.
hölzerne Überleitung zu schaffen zum sozusagen Segment im Segment, nämlich Quizfragen unter Sonstiges. Und da wir nun
Hatten
heute die 400. Folge aufnehmen, werden
wir noch
wir,
vier Fragen oder was?
nein, vier, dachte ich.
Oh nee.
So.
Wir bleiben bei fünf.
Fünf, ne? Okay, dann machen wir fünf.
Ja,
Dann
hatten
los.
wir, jetzt muss ich noch mal fragen, weißt du, hatten wir die Hand Gottes schon?
Nein.
Nein, gut, okay, dann kann die da liegen bleiben an der Stelle. So, okay, fangen wir an. Ein zweites Wembley-Tor. Der englische Distanzschütze fasste sich mit beiden Händen an den Kopf. Superstar Wayne Rooney beschimpfte den Schiedsrichter in der Halbzeitpause. Wohl selten ist so ein klarer Treffer aberkannt worden wie im WM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England 2010 in Johannesburg. Frage 1. Wie hieß der verhinderte englische Torschütze? Frage 2. Welcher deutsche Spieler sorgte mit einem Doppelpack für den 4:1 Endstand?
Boah. Alter.
Also die erste Frage weiß ich, die zweite Frage muss ich raten.
Also ich habe gar keine Ahnung. Trifft mich jetzt völlig aus dem Kalten. Ich glaube, Beckham hat da nicht mehr gespielt 2010, oder?
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Nee. Oh, ey, was waren das überhaupt
Kleiner
für
Tipp,
ein.
der Spieler hat bei Chelsea gespielt und hat da auch eine sehr lange Karriere verbracht.
Lampard dann.
Genau, Frank Lampard.
Frank Lampard, okay, aber wer bei uns die Tore geschossen hat.
Ah, welcher Spieler sorgte mit seinem Doppelpack 4 zu
2010.
1, 2010?
2014 sind wir Weltmeister geworden, also 2010.
Boah, da habe ich auch überhaupt keine Vorstellung gerade. 2010.
Klose vielleicht? Klose ist eigentlich immer eine gute Dings.
Ich sag Podolski. Gucken wir mal.
Ich sag Klose.
Nee, beide nicht. Also es haben beide im Spiel, sowohl Klose als auch Podolski haben getroffen. Und der Doppeltorschütze war Thomas Müller.
Ach, gucke. Und Frank Lampard stimmt aber mit dem Freistoß,
Frank Lampard stimmt, ja, da brauchen wir nicht gucken. Stimmt.
ja?
Da war
Klasse.
ich mir sicher. Ja.
Okay.
Weil da gab es dann auch, da gab es dann auch schöne Memes mit einer veränderten Linie und so. Und naja, das war schon ganz lustig. So, niemals aufgeben. Bei der Wahl zum schrägsten Typen, der je den deutschen Profifußball geprägt hatte, hätte er beste Karten. Wie hieß der gelernte Schornsteinfeger und Kettenraucher, der freimütig bekannte, mein schwerster Gegner war immer die Kneipe?
War immer die Kneipentheke?
War immer die Kneipe. Mein schwerster Gegner war immer die Kneipe. Oh, ist das geil. An welcher Regeländerung des DFB im Jahr 77 war er maßgeblich beteiligt?
Ach, schade. Okay, jetzt habe ich ein Zeit, jetzt habe ich ein Zeitding hier, sonst hätte ich sowas wie Mario Basler sagt, aber 77, das ist ja nur gar nicht meine Zeit. Und dann welche Regeländerung war der maßgeblich beteiligt?
Auch da ein Tipp, auch da ein Tipp.
Aber du kennst ihn, du weißt, wer
Er
es
hat,
ist.
ich weiß, wer es ist, hat für Real Madrid und Bayern München gespielt. Also erst bei Bayern, dann bei Real.
Na, warte mal, Real, deutscher Spieler.
Deutscher Spieler
Na,
war erst bei Bayern.
Netzer war doch
Nee,
bei
Netzer war nicht
Real.
bei Bayern. Netzer war bei Gladbach. Ja, aber der war nicht bei Bayern.
Ja, das stimmt. Puh, nee, muss ich echt passen. Bin ich ganz dünn auf der Schiene. Könnte ich nicht mal
Paul
raten.
Breitner.
Was, Paul Breitner?
Paul Breitner. Würde ich sagen. Bin mir ziemlich sicher.
Paul Breitner war so ein Thekentier? Okay, interessant. Na.
Oh nee. Nee, siehst du, tatsächlich, war nicht Paul Breitner. So kann man sich täuschen. Völlig vollkommen daneben gelegen. Es war Walter Frosch. Sagt mir auch nichts. Aber ist okay.
Walter Frosch ist aber auf jeden Fall ein geiler Name. Klingt fast wie aus so einem Jan aus so einer
Siehst du?
Janosch-Geschichte.
Genau, ein Wechsel zu den Bayern. Also Walter Frosch kriegte zunächst in der Regionalliga Süd. Ich dachte, das ging an Paul Breitner. Na gut. Ja, also Walter Frosch. So kann man sich irren. So, und in der Zweitligasaison 76-77 sammelte er mehr gelbe Karten ein als je ein Spieler zuvor. Die genaue Anzahl ist umstritten, vermutlich waren es 19. Der DFB führte daraufhin ein, dass ein Spieler nach der vierten gelben Karte, heute nach der fünften, ein Spiel aussetzen muss.
Alles klar.
Geil.
Okay. No,
Ja, das ist
19.
cool.
Stark.
Die Flughacke.
Aha.
Er war der erste Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Der Historiker Joachim Fest bezeichnet ihn wegen seiner Verdienste in der Nachkriegszeit gar als mentalen Gründungsvater der Bundesrepublik. Wie hieß dieser Fußballer? Und
Ehrenspielführer.
wie heißt dieser Fußballer?
Ehrenspielführer der
Erster
Zeit.
Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, und das ist jemand, der sozusagen dann so Ende 40er, Anfang 50er irgendwie aktiv gewesen sein muss. Da
Yes.
kann das doch eigentlich jemand gewesen sein aus diesem 54, also aus dieser
Ja.
54er-Ecke.
Yes.
Ach, das waren also Namen wie Fritz Walter zum Beispiel, aber der
Ja,
ist nicht.
kannst schon aufhören.
War der das, ja? Fritz Walter?
Schritte weiter, ja.
Okay.
Und gegen welchen Gegner gelang ihm mit der sogenannten Flughacke das spektakulärste Tor seiner Karriere?
Das weiß ich nicht.
Ha.
Weißt du's?
Ich weiß, dass es ein Club aus der dann Deutschen Demokratischen Republik war.
Na,
Ich
heraus.
weiß aber nicht genau welcher. Ich tendiere zu Lok Leipzig, aber mal gucken. Fritz Walter war Kapitän, Regisseur und Torjäger des WM-Teams von 54 und zugleich der verlängerte Arm von Sepp Herberger. Zwischen 38 und 59 absolvierte er für den FCK 384 Spiele und erzielte 327 Tore. Fritz Walter war ein Weltstar ohne Allüren, dessen Bescheidenheit und Sensibilität ihn zum Idol der Deutschen in einer entbehrungsreichen Zeit machten. Angebote von europäischen Topclubs schlug der bodenständige Pfälzer allesamt aus. Ebenso das Angebot Herbergers, ihn in den Kader zur WM 62 zu berufen. Walter war damals 41 Jahre alt. Ja, na gut, also mit DDR lag ich richtig, aber es war ein anderes Team. Sein berühmtes Volleytor mit der Hacke erzielte er 1956 in einem Freundschaftsspiel des FCK gegen den DDR-Meister SC Wismut Karl-Marx-Stadt.
Ach,
Vor
gucke.
knapp 120.000 Zuschauenden ließ er sich im Leipziger Zentralschein nach vorne fallen und versenkte das Spielgerät mit der Hacke im rechten Winkel.
Geil.
Da gibt es leider keine Bewegtbilder von dem Tor.
Hm.
Ich habe da mal, ich habe das,
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, hätte mich nämlich interessiert. Also, weil das klingt nach einem sehr, sehr, nach einer sehr, sehr coolen Bude.
Nee, gibt es
Also.
leider keine Bewegtbilder von. Das hatte ich in dem Buch hier, Weltmeister von 54, hatte ich das gelesen.
Ah ja.
Ja, sehr schade, dass es da nichts gibt. So, die Hand Gottes. Diego Maradona erlebte im Viertelfinale der WM 86 mit zwei unvergessenen Toren die Sternstunde seiner Karriere. Beim ersten Treffer täuschte er einen Kopfball vor, boxte den Ball jedoch mit der Hand ins Tor. Nur 4 Minuten später startete er einen fulminanten Sololauf, ließ sechs Gegenspieler ins Leere laufen und spielte am Ende den Keeper aus, ehe er den Ball ins Tor schob. Wie hieß der Gegner Argentiniens in diesem Viertelfinale?
Könnte man wissen, du weißt das auf jeden Fall. Ich sehe sozusagen diesen Sololauf noch vor mir quasi.
Es hatte damals auch eine sehr politische Dimension, das Spiel.
Ja, aber Brasilien wird es nicht gewesen sein. Ich weiß es nicht.
England, Falklandkrieg.
Ah ja, okay.
Das hatte Maradona dann auch nach dem Spiel, glaube ich, gesagt. Also, es gibt ja eine sehr, sehr gute Doku über Maradona, die heißt Diego. Da kommt das auch zur Sprache und das war schon, ja, das war sehr aufgeladen, dieses Spiel.
Okay.
Und welcher der beiden Treffer wurde zum WM-Tor des Jahrhunderts gewählt?
Na, vermutlich der Sololauf.
Ja, das war der Sololauf. Ja.
Ja, war ja auch geil.
Das war ein Megator.
Auf
Ja.
jeden Fall. Ja. Gut, Grand Finale.
Einer haben wir noch. Das Genie mit den krummen Beinen. Seine Wirbelsäule war von Geburt an verkrümmt, seine Beine waren verkrüppelt. Nach mehreren riskanten Operationen hatte er ein X und ein O-Bein, von denen eines 6 Zentimeter kürzer war als das andere.
Du
Seine
Scheiße.
Geschwister gaben ihm den Namen eines brasilianischen Urwaldvogels. Wie heißt der gesuchte Fußballer?
Na, kann ja nur ein Brasilianer sein dann, wahrscheinlich. Aber, boah. Aber mit mehreren schiefen Beinen und dann muss der auch noch windschief gestanden haben. Da würde mir jetzt. Oh, ich fühle mich ganz schlecht, weil ich nichts weiß heute. Außer Fritz Walter.
Windschief.
Ja, so ein Hanghuhn, weißt du? So,
Ein Hang.
naja. Ja, keine
Ja,
Ahnung.
also, na, ich bin mir relativ sicher, aber ich war mir bei Breitner auch sicher. Ich glaube, es war Garrincha. Mit welcher anderen Fußballlegende holte er 58 und 62 den Weltmeistertitel für Brasilien? Okay, das ist leicht.
Muss Pelé dann bestimmt, oder?
Ja, das ist Pelé. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob Garrincha gestimmt hat. Ja, ist richtig. Manuel Francisco dos Santos, genannt Garrincha, war eines der erstaunlichsten Genies der Fußballgeschichte. Um seine Muskulatur zu stärken, schickten die Eltern ihren körperlich behinderten Sohn zum Fußballtraining. Der erwies sich als Naturgenie, dass seine Gegner später mit immer neuen Tricks und Finten, mit unberechenbaren Zickzackläufen und waghalsigen Power-Dribblings in den Wahnsinn trieb. Als 19-Jähriger wurde er von Botafogo Rio de Janeiro unter Vertrag genommen und debütierte 1955 für die brasilianische Nationalmannschaft. Er nahm an drei Weltmeisterschaften teil und wurde 62 zum besten Spieler der WM in Chile gewählt. In Brasilien gilt Garrincha neben Pelé, mit dem er zwei WM-Titel errang, als bester Spieler aller Zeiten. Pelé wurde verehrt, heißt es oft, Garrincha aber vergöttert.
Okay. Ja, cool. Na, wieder einiges gelernt. Also ich habe halt wieder große Wissenslücken bei mir eher identifiziert als geschlossen, aber immerhin. Na, sehr, sehr cool. So, dann haben wir jetzt echt wieder einen großen Ritt gemacht, eigentlich durch die ganze Fußballwelt tatsächlich. Genau. Ja, und sind dann jetzt hier tatsächlich am Ende unserer 400. Folge angekommen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir nochmal 400 schaffen. Das wären dann nochmal 10 Jahre. Weiß ich nicht, habe ich so meine leisen Zweifel, aber mal gucken, man weiß es nicht. Auf jeden Fall waren das 400 schöne Folgen mit dir, weil ich schon glaube, dass du die allermeisten ja auch dabei warst, halt bis auf ganz wenige Ausnahmen. Genau. Ja, und jetzt freuen wir uns aber erstmal auf Bochum am Samstag, also für die, die ins Stadion gehen. Und dann haben wir, ist dann schon Paderborn? Was ist denn dann?
Ich
Nee,
glaube,
Paderborn.
nach Bochum ist Paderborn. Nee,
Klar,
oder Nürnberg?
ist Paderborn, weil du musst dich ja im Padercast einladen, Aldi, weil ich nächste Woche ja im Urlaub bin.
Ach ja.
Genau. Das bedeutet, nächste Woche gibt es hier in diesem Feed keine neue Folge. Dafür hört ihr aber bestimmt Thomas irgendwie beim Padercast, wenn er sich da noch blicken lassen darf. Das weiß ich nicht, aber bestimmt.
Wenn eine Einladung erfolgt, vor allem.
Wenn eine Einladung erfolgt, so. Und wir hören uns dann hier wieder am 15., wenn alle Lust haben. Was ist das? Genau, da besprechen wir Fortuna Düsseldorf vor und dann halt eben gerne Paderborn und noch ein bisschen Bochum nach. Und schauen mal, wie dann so die Tabellenkonstellation ist. Das könnte ja durchaus, ja, naja, kann in alle möglichen Richtungen gehen, kann wieder das Tal der Tränen sein, aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt uns langsam hier mal so ein bisschen auch Luft zu verschaffen, sozusagen. Genau. Na fein, dann haben wir es für heute. Thomas hat heute auf jeden Fall noch eine Mission, das weiß ich. Auf die schicke ich ihn jetzt auch gleich. Und dann kann ich dir, Thomas, und deiner Family nur schöne Ostern wünschen und allen da
Ja,
draußen
ich
auch
bin so.
fleißigen Osterhasen, schöne, hoffentlich nicht ganz so stressige Zeit. Und dann, ja, hören wir uns hier am, was ist das dann, am 15.04. wieder, wenn ihr mögt. Berühmte letzte Worte, Herr Hoffe?
Nö.
Nö, gut.
Nö.
Das ist, also nö ist eigentlich ein schönes letztes Wort. In diesem Sinne, hauen Sie rein. Bis denne. Tschö.
Tschüss.